Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos.
Hallo Nina.
Hallo Dennis und hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei uns.
Hast du eigentlich mal Tagebuch geschrieben?
Ja, tatsächlich als Teenagerin, aber nicht so besonders zuverlässig, muss ich sagen. Aber es ist sehr lustig, das jetzt zu lesen. Also manchmal ist das ja schon auch komisch, was man sich so denkt, ne? Da war ich irgendwie 13.
Du hast es also behalten und schmökerst nochmal drin.
Ja, also schmökern kann man nicht sagen, aber ich habe es mal beim Aufräumen wiedergefunden und war dann doch ganz verwundert, wen ich da alles so toll fand und mich nicht mal mehr an die Namen erinnert habe.
Ich habe es auch mal versucht als Kind. Ich glaube, ich habe es eine gute Woche durchgehalten. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, die Seiten entfernt und es zum Zeichnen oder Malen benutzt.
Ja, das klingt nach dir.
Aber die Idee eines Tagebuchs finde ich eigentlich ganz spannend, weil das ist ja eine ganz spezielle Textform. Also nicht für die Öffentlichkeit, das ist ganz privat. Man schreibt seine Gedanken und Gefühle rein oder auch Ängste. Aber es ist ja eher was für sich selbst.
Ja, und also für uns Historikerinnen und Historiker ist es natürlich auch eine total spannende Quelle, so ein Tagebuch, weil es eben so eine besondere Textgattung ist, ne?
Ja, genau. Und vor, ich würde sagen, gut 30 Jahren habe ich mal ein Tagebuch in den Händen gehalten oder beziehungsweise eher ein Sachbuch, wo ein Tagebuch drin abgedruckt war. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir diesen Podcast haben oder jetzt miteinander sprechen. Denn das Buch, was ich damals gelesen habe, hieß Das Tagebuch von Jack the Ripper, die merkwürdigen Umstände der Entdeckung und die Beweise der Echtheit.
Ah, vor 30 Jahren schon. Ich bin begeistert.
Ja, es kam in Deutschland 1994 raus, im Bastei-Lübbe-Verlag. Und ich muss das so in der Zeit, vielleicht ein, zwei Jahre später, muss ich es auch in der Tat gelesen haben. Und ich war auch total fasziniert. Also ich wusste damals noch nicht so viel von Jack the Ripper. Aber es reichte, um bei mir so einen Funken zu entzünden, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Und naja, wohin das geführt hat, merken wir jetzt hier alle. Aber das Buch hat mich damals auch überzeugt, muss ich sagen. Also die Behauptungen, die da drin stattfanden, die habe ich gar nicht groß in Frage gestellt.
Ja, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, ne? Dass diese Bücher oder wenn es denn heißt, das war Jack the Ripper, wir haben jetzt hier den Täter identifiziert, dass die dann meistens so in sich schon logisch begründet sind, ne? Und das, was da drin steht, auch nachvollziehbar ist.
Ja, und deswegen ist es vielleicht heute ein ganz guter Zeitpunkt, sich das alles nochmal mit dir zusammen genauer anzuschauen. Also, Deerstalker auf, Pfeife angezündet und Lupe zur Hand. Wir gucken uns das jetzt mal im Detail an. Unsere Geschichte beginnt am 9. März 1992, nachmittags, als in der Londoner Literaturagentur Rupert Crew Limited das Telefon bei der Agentin Doreen Montgomery klingelt. Es meldet sich ein Mann, der angibt, er heiße Williams, und er behauptet, er habe das Tagebuch von Jack the Ripper.
Das ist eine Behauptung, oder? Da wird man erstmal hellhörig.
Ja, in Wirklichkeit handelt es sich bei diesem Mann um den 40-jährigen Michael Barrett. Und da Doreen Montgomery relativ schnell Interesse zeigt, gibt Michael seine Charade auch schnell auf und gibt seinen wahren Namen preis. Mhm. Und die beiden verabreden sich. Einen Monat später, im April, sitzen sie dann in London. Michael Barrett bringt das besagte Tagebuch zu diesem Treffen mit. Und Doreen Montgomery, eine ihrer Autorinnen und Journalistinnen namens Shirley Harrison. Vielleicht kurz zu Shirley Harrison. Die hat schon früh journalistisch angefangen zu arbeiten. Schon zu ihrer Schulzeit war sie Radiokritikerin bei der BBC und später dann hat sie in einer Lokalzeitung gearbeitet und auch dann in einer PR-Agentur. Und 1954 gründete sie sogar selbst ein eigenes PR-Unternehmen.
Dann ist sie ja auch schon lange im Geschäft, die Dame, ne?
Genau. Was sie aber insbesondere auszeichnet, ist, 1982 stirbt ihr Ehemann und sie beginnt Bücher zu schreiben. Zuerst beginnt sie mit Reiseführern, aber dann halt mit sehr investigativen Büchern. Und ihr Durchbruch hat sie 1990 mit Cults, The Battle for God. Es handelt über die psychologischen Dynamiken in religiösen Bewegungen und insbesondere halt auch diese manipulative Führung, die man in diesen Sekten so kennt. Da hat sie sehr, sehr tiefgehend investigativ gearbeitet und dafür ist sie halt auch in ihrer Agentur bekannt und für die Agentin ist sie dadurch die erste Wahl, wenn es um dieses Tagebuch geht.
Weil sie ein bisschen in Zweifel zieht, was das für ein Tagebuch sein könnte. Ich meine, ist ja auch eine ziemlich große Ansage, ne? Ich habe das Tagebuch von Jack the Ripper, hört man jetzt ja nicht jeden Tag, da wäre ich auch erstmal vorsichtig.
Ja, absolut. Also Doreen Montgomery, wenn ich sage, sie zeigt Interesse, dann will sie dem natürlich nachgehen. Das heißt nicht, dass sie sagt, oh, das ist jetzt der große Scoop und wir haben es, sondern sie zeigt jetzt erstmal Interesse im Sinne von, sie will mehr wissen, worum es da eigentlich geht. So, zwischen diesen dreien liegt nun also das Buch. Dabei handelt es sich um ein Buch, welches in schwarzem Leder gebunden ist. Das hat ungefähr die Größe einer DIN A4-Seite, also so 21,5 mal 28 Zentimeter, ist aber relativ dick. Ist gut 5 Zentimeter dick. Hat also einen sehr breiten Buchrücken, da laufen auch so goldene Folienbänder drüber. Und gerade weil es so dick ist, erinnert es sehr stark an ein Fotoalbum oder ein Sammelalbum. Und scheinbar war es das auch mal, denn auf dem Deckblatt findet man noch Klebeflecke und Abdrücke von möglicherweise Postkarten, Fotografien, die immer mal eingeklebt waren. Das Papier in diesem Buch ist größtenteils von guter Qualität und auch noch sehr gut erhalten. Und ursprünglich umfasste dieses Buch 128 Seiten. Die ersten 48 Seiten sind mit einem Messer herausgeschnitten worden. Und auf 63 Seiten wurde in schwarzer Tinte mit einer sehr sauberen Handschrift der Text verfasst. 17 Seiten dahinter sind unbeschrieben geblieben. Aber was steht jetzt in diesem Tagebuch auf diesen Seiten? Es ist ein durchgehend namenloser Verfasser und präsentiert sich als sehr kultivierter, wohlhabender Gentleman in Liverpool. Dieser ist allerdings in einer sehr lieblosen Ehe gefangen. Immer wieder schreibt er über seine Frau, deren Namen er auch nicht nennt, aber er bezeichnet sie oft als Hure, Schlampe oder noch Schlimmeres. Und sein Ton ist sehr bitter, gekränkt, man könnte sagen obsessiv. Und er ist eifersüchtig. Das Misstrauen in ihm wächst auch nach und nach immer mehr, vergiftet quasi sein Denken. Das Ganze wird dadurch noch schlimmer, dass dieser Verfasser wohl süchtig ist, abhängig ist. Und zwar spricht er immer wieder von seiner Medizin oder seinem Trank, den er einnehmen muss, damit er sich nicht körperlich oder seelisch schlecht fühlt. Ab einem gewissen Punkt verändert sich das Ganze noch viel stärker, denn er beobachtet seine Frau mit einem Liebhaber im Whitechapel District of Liverpool. Und in diesem Moment, wo er das sieht, so behauptet er, kippt etwas in ihm. Aus dieser Demütigung, die er da empfindet, entsteht ein Hass. Und ein Hass auf Frauen, besonders auf Prostituierte, die er als Verkörperung moralischen Verfalls betrachtet. Und genau das hält er auch in diesem Augenblick von seiner Frau. Irgendwann kann er seinen Zorn und seine Wut einfach nicht mehr zurückhalten und er übertritt eine Schwelle. Er begeht seinen ersten Mord. Und zwar in Manchester. Das findet in dem Tagebuch keinen großen Raum. Es wird nur ganz kurz erwähnt. Es gibt auch keine Details. Interessanterweise ist dieser Mord auch heutzutage nicht überprüfbar. Wir wissen also nicht, ob der wirklich stattgefunden hat, wer es war, wer das Opfer war. Aber der Tagebuchschreiber findet darin eine Art Befriedigung. Und weil er das als so positiv empfindet, will er weitermachen mit dem Morden. Er will, wie er sagt, eine Kampagne beginnen. Und diese startet er in London. Er ist häufig beruflich in der Stadt. Und auch sein Bruder wohnt da, sein Bruder Michael, den er immer wieder besucht. Und nun folgen recht lange und detailreiche Schilderungen angeblicher Taten. Der Autor beschreibt, wie er tötet, wie er verstümmelt. Und besonders eindringlich wird das bei einer Darstellung seines letzten Mordes, den er als eine Art Höhepunkt seiner Arbeit darstellt. Er schildert quasi mit richtigem Stolz, wie er den Körper zugerichtet hat, auseinandergeschnitten hat und die Teile im Raum verteilt hat. Dazu kommen wir aber noch. Zu diesem Zeitpunkt ist sein Tonfall aber auch nicht mehr reumütig, sondern sehr selbstgefällig, ja fast triumphierend. Aber er wechselt auch immer zwischen einer Raserei und auch einer Weinerlichkeit. Der Erzähler selbst sieht sich als Rächer, als jemand, der eine persönliche Mission erfüllen möchte und muss. Und gegen Ende steigert er sich sogar in eine, ja ich will sagen, regelrechte Selbstmythologisierung hinein. Er sieht sich als eine Figur, die in die Geschichte eingehen wird. Und das wird auch befeuert durch die Nachrichten und über die Presseartikel, die er zu seinen Taten liest. Aber er kämpft auch gegen seine Sucht und das daraus resultierende langsame Sterben seines Körpers. Und da treten auch immer wieder Passagen auf, wo er ja fast darum bittet, dass seine Frau seinem Leiden mit Gift ein Ende setzen soll. Interessanterweise endet das Tagebuch mit den Worten, Zitat, ich bete, dass mir im Herzen vergibt, wer immer dies lesen sollte. Vergesst nicht, wer immer ihr seid, dass ich einst ein nobler Mann war. Möge der Gott sich meiner Seele erbarmen und mir alle meine Taten vergeben. Ich unterschreibe mit dem Namen, unter dem ich alle kenne. So möge die Geschichte erzählen, was Liebe einem Manne antun kann, der von nobler Geburt war. Ihr Ergebener Jack the Ripper. Datiert diesen dritten Tage im Mai 1889.
Spannend. Das ist ja schon mal sehr bemerkenswert. Und er hat ja keinen Namen genannt. Wie bringt man das jetzt mit einer realen Person in Verbindung?
Ja, anhand von Hinweisen und Erwähnungen im Text. Es werden immer wieder Namen genannt, wie Bobo, Gladys, Edwin, Michael oder auch Örtlichkeiten wie Battle Crease oder Battle Crease House. Und das sind sehr eindeutige Hinweise auf den Baumwollhändler aus Liverpool namens James Maybrick. Was das Ganze so bemerkenswert macht, ist, dass James Maybrick vor dem Auftauchen des Tagebuchs für die Ripper-Forschung überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also er ist nicht wie ein Aaron Kosminski, von dem wir schon gehört haben, oder ein Montague John Druitt, Francis Tumblety. Das sind alles Namen, die schon in den zeitgenössischen Ermittlungsakten aufgetaucht sind oder auch auf verdächtigen Listen damals schon. Aber James Maybrick halt nicht. Es ist dieses Tagebuch, was ihn das erste Mal zu einem Kandidaten macht.
Richtig. Das ist das, was ihn zum ersten Mal zu einem Kandidaten macht. Aber es ist ja nicht so, dass James Maybrick nicht bekannt gewesen wäre, aus anderen Gründen oder die Geschichte. Von daher hat es vielleicht auch ein ganz klein bisschen was damit zu tun. Und deswegen sollten wir uns jetzt mal ganz kurz anschauen, ja, wer denn James war und was da wirklich passiert ist. Zumindest soweit wir es wissen, wer weiß, vielleicht war er ja Jack the Ripper im Geheimen. Und ja, welche Hinweise da vielleicht irgendwie passen könnten. Also fangen wir mal damit an, dass der Gute am 24. Oktober 1838 in Liverpool das Licht der Welt erblickt. Und zwar als zweitältester von 5 Söhnen eines gut situierten Gravierers, der nun mittlerweile als Gemeindeangestellter arbeitete und sehr angesehen war. Die 5 Söhne namens William, dann James, Michael, Thomas und Edwin gehen alle auf eine gute Schule in Liverpool. Wir hatten ja schon darüber gesprochen in unserer Folge über die sozialen Strukturen. Also die sind hier wirklich sehr, sehr Mittelschicht verhaftet. Und so werden eben diese Söhne auch entsprechend ausgebildet und erlernen eigentlich alle Händlerberufe. Also wir werden jetzt nicht alle im Detail diskutieren, aber vor allem James, der wird, wie du sagtest, Baumwollhändler. Denn Baumwolle ist damals tatsächlich ja der heiße Scheiß, weil natürlich in diesen ganzen Fabriken in Liverpool Baumwolle verarbeitet wurde. Wirklich tausendfach und unfassbar viel. Das war der Hauptabsatzmarkt für die Baumwolle aus den Südstaaten Amerikas. Das geht sogar so weit, was ich eine ganz interessante Anekdote finde, dass Liverpool die Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg unterstützt hat. Also man hatte die Flaggen der Südstaaten gespannt und so weiter. Was natürlich problematisch ist, denn dabei geht es ja auch viel um Sklaverei. Diese Baumwolle wurde unter menschenunwürdigen Bedingungen gewonnen. Aber man machte damals damit sehr viel Geld und hatte darum auch ein Interesse daran, dass dieser Status quo natürlich aufrechterhalten wird. Und James hatte sich mit diesem Handel ein sehr, sehr beträchtliches Vermögen aufgebaut. Zusammen mit seinem jüngsten Bruder Edwin, mit dem gemeinsam er diesen Betrieb ja unterhielt. Er war sehr viel auch in den Südstaaten Amerikas unterwegs, um eben da vor Ort mit den produzierenden Betrieben in Kontakt zu treten. Aber er hatte auch einen, ja, extravaganten Lebenswandel, weswegen er dieses Geld auch relativ schnell wieder auf den Kopf zu hauen pflegte. Also er mochte sehr gerne Partys, er mochte gerne Pferderennen und er mochte gerne Frauen. Er hatte zahlreiche Affären, das ist auch bekannt, unter anderem auch eine Dame in London, mit der er wohl mehrere Kinder hatte. Jedenfalls ist James erfolgreich und lebt ein sehr gutes Leben. Die markanteste Figur in diesem Maybrick-Clan ist aber nicht James, sondern der mittlere Bruder Michael. Und Michael ist deswegen so, ja, besonders, weil er ein erfolgreicher Komponist war. Das war so ein bisschen das Familienoberhaupt, nachdem der Vater verstorben war. Ja, und wichtig ist vielleicht auch noch, dass James tatsächlich das war, was wir heute vielleicht als Hypochonder bezeichnen würden. Also jemand, der überdurchschnittlich besorgt war wegen seiner Gesundheit und deswegen auch zahlreiche Mittel zu sich genommen hat. Und das Ganze hat wohl den Anfang genommen, als er an einer Malaria erkrankt ist eben auf einer dieser Geschäftsreisen in den amerikanischen Südstaaten. Und da waren ihm verschiedene Medikamente verschrieben worden, unter anderem auch eins mit Arsen oder das Arsen als Wirkstoff enthielt und das nachher dann eben auch zu einer Besserung seiner Symptome geführt hat. Und so hat er dann eben im Laufe der Zeit immer wieder Tinkturen zu sich genommen und Mittel, die Arsen und oder auch Strychnin enthalten haben. Da muss man jetzt wirklich nochmal sagen, das war jetzt nicht außergewöhnlich zu der Zeit, denn Arsen und auch Strychnin und andere Gifte wurden regulär in Medizin verwendet. Und das galt zum Beispiel auch als Aphrodisiakum. Also man hat das Ganze auch eingesetzt, um, naja, an anderen Gebieten für Linderung zu sorgen. Und der gute James hat dem sehr gerne zugesprochen. Einer seiner Ärzte soll mal gesagt haben, dass James tatsächlich alles eingenommen hat, was ihm irgendwann mal irgendjemand empfohlen hat. Also das war auch so jemand, der sehr zugänglich war für so Medikamentenempfehlungen und so und der sich immer so ein bisschen krank empfand. Im Jahr 1880 dann reist James mal wieder auf eine seiner Geschäftsreisen nach Südamerika und trifft auf dem Rückweg dann auf eine junge Frau, die in Gesellschaft ihrer Mutter ebenfalls diese Schiffsreise nach England unternimmt, nämlich die 17-jährige Florence Chandler. Florence selber ist Amerikanerin, sie stammt aus Mobile, Alabama und ist nun mit ihrer Mutter, die eine sehr weltgewandte Lady war, mal wieder auf der Reise nach Europa. Ihre Mutter war nämlich Baroness von Rock mit einem preußischen Baron verheiratet in dritter Ehe und ja, eine Lebefrau, das kann man durchaus auch so sagen. Sie mochte auch gern das schöne Leben und auch die Herren. Und die beiden, also Florence und James, lernen sich jetzt eben auf dieser Schiffsreise kennen und verbringen ganz viel Zeit zusammen. James macht ihr den Hof. Ich meine, sie ist eine sehr attraktive junge Frau, die auch als, naja, sag ich mal, nicht besonders den geistigen Dingen zugeneigt gilt, sondern eher dafür bekannt war, dass sie eine spaßige Zeit haben wollte. Sie wollte sich amüsieren und war wohl sehr einfach im Umgang. Naja, und so macht Maybrick, der 42 Jahre alt ist, Florence den Hof.
Das Irre ist ja, diese Überfahrt über den Atlantik dauerte nur 6 Tage.
Ja, die haben sich recht schnell gut verstanden, die beiden.
Genau, und bei Ankunft haben sie im Grunde schon ihre Hochzeit geplant.
Ja, aber man hat noch gesagt, man schaut mal, ob man sich auch weiterhin so gut versteht und wenn ja, dann würde man heiraten. Und das Ganze hat ja auch einen Hintergrund, ne? Es war ja zu der Zeit auch en vogue, dass britische Herren junge amerikanische Erbinnen zur Frau nahmen. Man wollte natürlich ein bisschen von dem amerikanischen Vermögen profitieren. Und so kommt es dann auch dazu, dass 16 Monate später die beiden, also Florence und James, in London heiraten. Was die zwei jetzt verbunden hat, das ist so ein bisschen ja spekulativ. Das können wir natürlich nicht beurteilen. Aber ich sag mal, das Geld wird wohl schon eine Rolle gespielt haben. Nichtsdestotrotz ist die Ehe zuerst mal ganz in Ordnung und tatsächlich nur 8 Monate nach der Hochzeit wird der kleine James geboren, den man wohl Bobo nannte. Und 4 Jahre später, 1886, dann die kleine Tochter Gladys. Die Ehe der beiden läuft, wie gesagt, ganz gut. Man ist sehr, sehr auf dem gesellschaftlichen Parkett von Liverpool zu Hause, vor allem Florence. Sie ist eine absolute Society-Dame, aber sie hat es schwer, weil sie als Amerikanerin in der Gesellschaft nicht so richtig Akzeptanz findet. Also sie kämpft immer wieder gegen, ja, schlechte Nachrede und gerade mit Frauen soll sie Probleme gehabt haben. Die Herren hingegen mochten sie wohl ganz gern. Das liegt wahrscheinlich an ihrer leichten flirty Art, die sie wohl gehabt haben soll. Aber das war auch so ein bisschen eben einfach die Art, die Amerikanerinnen an den Tag legten. Die waren ja doch wesentlich freier oftmals als die britischen jungen Frauen derselben Zeit. Und naja, so lebt man jedenfalls vor sich hin, bis Florence 1887 herausfindet, dass James in London diese Geliebte unterhält. Also das ist ein Riesenthema im Haus und das kriegen auch alle Angestellten mit. Es gibt riesige Streitereien. Sie sind aber wohl übereingekommen nachher, dass man sich weiter vertragen würde, die Ehe auch aufrechterhalten würde. Aber ab da gibt es getrennte Schlafzimmer und die beiden, ja, führen eine Vernunftehe. Man ist sich dessen auch bewusst. Im Jahr 1888 dann, also wir merken, jetzt sind wir im Jahr der Ripper-Morde, machen die Maybricks die Bekanntschaft eines weiteren Baumwollhändlers, eines jungen Mannes namens Alfred Brierly. Und es entspinnt sich eine Freundschaft zwischen den dreien. Die verbringen sehr viel Zeit zusammen und gerade zwischen Florence und Alfred wird daraus wohl im Laufe der Zeit ein bisschen mehr. So kommt es auch, dass im März 1889 Florence für ein paar Tage nach London reist, angeblich um eine kranke Tante zu pflegen, aber im Nachhinein stellt sich raus, sie hatte sich mit Brierly da in einem Hotel getroffen und man hatte nun ja eine Liebesnacht verbracht oder mehrere. Auf jeden Fall hat sie eine Affäre. Als James das später rausfindet, gibt es richtig heftigen Krach. Wahrscheinlich aber auch deswegen, weil das Ganze so bei einem Pferderennen, also in der Öffentlichkeit, wohl so ein bisschen, naja, augenscheinlich wurde. Und ich nehme auch stark an, dass er ein Problem damit hatte, dass andere Leute das mitbekamen, eher als die Tatsache selbst. Ich meine, immerhin hatte er ja selber mehrere Damen wohl, Damenbekanntschaften. Wie dem auch sei, auf jeden Fall haben die beiden einen heftigen Streit und James schlägt Florence dann auch ins Gesicht. Nun kommt die Sprache auch auf Scheidung, also vor allem Florence informiert sich bei Anwälten über die Scheidungsmodalitäten, sollte sie sich scheiden lassen oder nicht, also sie ist schon extrem unglücklich in ihrer Ehe, aber sie hat auch hohe Schulden und leider ist sie deswegen auch so ein bisschen abhängig von James, denn diese ganze Geschichte mit der reichen Erbin, das war leider nicht so weit her. Denn Florence' Familie war eher selber auf der Suche nach einem bisschen finanziellen Puffer. Also hatten die beiden vielleicht auch zum Start ihrer Ehe schon ein bisschen falsche Vorstellungen gehabt, das so am Rande. Aber jedenfalls willigt James ein, Florences Schulden zu begleichen und dann würde man sich quasi wieder einigen oder man würde dann wieder, ja, eben vernunftbedingt zusammenbleiben. Also das war so das, die Übereinkunft, die man dann traf. Und wohlgemerkt nimmt James die ganze Zeit über immer diese Mittel ein. Ne? Also er hat unzählige Medizinen bestellt. Und mit der Zeit geht es James tatsächlich immer schlechter. Also er beklagt sich über Taubheitsgefühle in den Beinen und Händen, hat Kopfschmerzen. Und dann ändert er sein Testament. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Er ändert sein Testament dahingehend, dass Florence nicht mehr die Erbin sein soll, zumindest nicht die Alleinerbin, sie wird nur noch einen Pflichtteil bekommen. Der Großteil soll an seine beiden Kinder gehen, also an James und Gladys. Und als Verwalter dieses Vermögens setzt er seine beiden Brüder Michael und Thomas ein. Und ganz wichtig, alle wussten davon, also sowohl Florence als logischerweise auch die Brüder, die ja bei der Unterzeichnung dabei waren und die ja die Verwalter des Vermögens sein sollten. Sein Konsum von arsenhaltigen Medikamenten wird immer größer, weil er fühlt sich ja nun schlecht und um das zu bekämpfen, nimmt er immer mehr diese Mittel ein. Und einmal sagt er wohl auch einer Angestellten, dass er sich schlecht fühle und der Grund dafür könnte auch sein, dass er wohl am Morgen zu viel Strychnin eingenommen hatte. Also er war da auch wirklich ganz schön unterwegs, muss man sagen. Anfang Mai 1889 verschreibt Dr. Humphreys, das ist der Arzt der Familie, James Valentine's Meat Juice. Das ist so ein bisschen das Allgemeinmedikament der damaligen Zeit. Das ist so eine ganz dicke Fleischbrühe, um eben diese Symptome zu bekämpfen, die er wahrnimmt. Also dieses Taubheitsgefühl, dieses allgemeine Unwohlsein. Aber ein paar Tage später ändert er das Ganze schon wieder und verschreibt Fowler's Solution. Das ist eben wieder dieses arsenhaltige Mittel, von dem wir auch schon gesprochen haben. Fowler's Solution ist das Allheilmittel der damaligen Zeit, so ein bisschen zu vergleichen mit Aspirin heute vielleicht oder Ibuprofen. Also das ist so das Mittel, wenn es dir schlecht geht, dann greifst du zu Fowler's Solution.
Nur etwas tödlicher als Aspirin.
Ja, aber das wusste man natürlich nicht. Ne? Also für die Menschen damals war das oder schien das eine gute Wahl zu sein. Am nächsten Tag, am 7. Mai 1889, schickt Florence Edwin, also James' jüngstem Bruder, mit dem er den Betrieb hat, ein Telegramm mit der Bitte um Hilfe, denn James geht es nicht besser, sondern eher immer schlechter. Neben Dr. Humphreys wird jetzt auch Dr. Carter, das ist eine Koryphäe in Liverpool, nach Battle Creek House bestellt. Battlecrees House ist der Wohnsitz der Maybricks, ein gemietetes Haus tatsächlich mit ausladenden Gartenanlagen, also absolut ihrer gesellschaftlichen Stellung entsprechend. Und die beiden Ärzte untersuchen James, der sich unkontrolliert übergibt und dem es wirklich, wirklich schlecht geht. Es werden verschiedene Personen ins Haus geholt, Familienfreundinnen, Ärzte, Krankenschwestern und schließlich taucht auch Michael Maybrick, also das Familienoberhaupt, in Battlecrees Haus auf. Florence selber wird immer weiter ins Abseits gedrängt, darf schließlich James überhaupt nicht mehr selber versorgen. Und die anderen Beteiligten werden sich immer sicherer, dass Florence was damit zu tun hat, dass es James so schlecht geht. Also man hat diese Erzählung, Florence würde James vergiften, obwohl tatsächlich nichts darauf hinweist. Aber die hatten alle diese Idee und so darf sie ihr Zimmer im Grunde überhaupt nicht mehr verlassen. Im Zuge dieser ganzen Misstrauensgeschichte gegen Florence kommt schließlich auch die Affäre raus. Also da werden noch Briefe geschrieben etc. pp. Jedenfalls weiß nun auch der ganze Hausstand davon, was man ihr total übel nimmt und deswegen immer weiter dieser Verdacht verstärkt wird, sie könnte ihn ermorden wollen. Dabei vergisst man aber total, dass es ja Florence war, die initial diese ganzen Ärzte und Schwestern und so weiter überhaupt erst ins Haus geholt hatte. Also naja, wie dem auch sei. Jedenfalls geht es James leider immer schlechter. Und am 11. Mai 1889 erliegt James Maybrick leider seiner Erkrankung, von der übrigens die Ärzte überzeugt sind, dass es sich um eine Gastroenteritis handelt. Aber Michael ist schon so davon überzeugt, dass es eine Arsenvergiftung ist, dass er gleich nach dem Tod seines Bruders das gesamte Haus quasi durchsuchen lässt nach Indizien für Florences Schuld und alle Gegenstände, die ja damit in Verbindung stehen könnten, in den Keller räumen lässt. Also schon mal ein sehr fragwürdiges Vorgehen. Jedenfalls wird tatsächlich bei der Autopsie von James Maybrick die Magenentzündung als Todesursache festgestellt. Eine Magenentzündung aufgrund eines Giftes, so heißt es. Die Polizei wird natürlich auch eingeschaltet und im Verlauf der Durchsuchung des Hauses finden sich 160 Fläschchen mit Gift, mit Medizin, mit Tinkturen, sowie zahlreiche Pakete und Umschläge mit verdächtigem Pulver. Also er hatte da schon ganz ordentlich eingekauft und hatte einen ganz guten Vorrat. Florence wird dann tatsächlich vor Gericht gestellt. Das soll ja jetzt nicht der Inhalt unserer Folge sein, aber vielleicht so am Rande. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie das Ganze ausgegangen ist, dann hört doch gerne mal rein bei Früher war mehr Verbrechen. Da haben wir eine Folge gemacht zu Florence Maybrick. Da geht es auch nochmal sehr viel detaillierter um die Geschichte von James und Florence. Deswegen hier nur am Rande. Florence wird dann verurteilt wegen des Mordes an James. Allerdings, es ist nicht klar, ob James Maybrick ermordet wurde oder tatsächlich dem jahrelangen Medikamentenmissbrauch erlag, was die wahrscheinlichere Variante ist. Aber wie dem auch sei, kommen wir zurück zu unserem Tagebuch. Wir wissen ja jetzt ein bisschen mehr über die tatsächliche Geschichte und können dann auch uns mal Gedanken darüber machen, ob das so wohl wahrscheinlich ist, was da drin steht.
Danke für den Exkurs. Warum ist das jetzt wichtig? Zum einen, wir haben ja gerade einige Namen gehört, wie Bobo, Gladys, Michael, Edwin, Battlecrees, da hatte ich ja schon gesagt, das sind alles Namen, die im Tagebuch fallen. Und daher können wir es eindeutig James Maybrick zuordnen, diese Geschichte. Oder beziehungsweise können wir den Verfasser als James Maybrick identifizieren.
Oder wir können denjenigen, der Verfasser sein soll, als James Maybrick identifizieren.
Richtig. Auch aber, weil die zentrale Figur im Tagebuch Florence ist. Die wird zwar nicht namentlich genannt, aber darum drehen sich alle Motive des Tagebuchs. Ne? Eifersucht, Verrat, Frauenhass. Es kreist sich immer um die Ehefrau des Erzählers bzw. des Verfassers. Vielleicht sollten wir jetzt aber noch mal einmal ins Tagebuch reinschauen, um mal zu sehen, wie sind denn die Whitechapel-Morde darin abgebildet und was wir davon wissen. Auch hier, vorab gesagt, es werden keine Namen von irgendwelchen Opfern genannt. Es werden nur die Taten beschrieben und der zeitliche Kontext. Und das passt ganz gut eigentlich. Beginnen wir damit. Laut dem Tagebuch hält sich der Verfasser häufiger in London auf, besucht dort seinen Bruder Michael und ist da geschäftlich unterwegs. Nach seiner Darstellung reift dann während dieser Aufenthalte auch sein Entschluss für diese Mordkampagne. weil er findet das passend. In Whitechapel, Liverpool, hat er seine Frau bei dem eindeutigen Betrug, wie er es sagt, erlebt. Und jetzt passt das für ihn auch, dass in Whitechapel seine Kampagne in London beginnen soll. Im August 1888, so die Darstellung des Tagebuchs, kehrt der Verfasser erneut nach London zurück und bezieht dieses Mal, das erste Mal, ein Mietszimmer in Whitechapel. Er wohnt also nicht bei seinem Bruder und findet dort auch sein erstes Opfer. Diese Tat wird aber nicht sonderlich groß ausgeführt. Er beschreibt nur, dass er es getan hat, dass es ihm eine Form von Genugtuung gegeben hat. Der zweite Mord, dem wird mehr Platz im Tagebuch eingeräumt. Hier behauptet der Verfasser, dem Opfer Messingringe abgenommen zu haben, weil sie ihn an den Ehering seiner Frau erinnerten. Mhm. Und zudem habe er dort auch ein M, den Buchstaben M, als geheimes Zeichen hinterlassen. Trotz seiner zunehmend gesundheitlichen Probleme beschreibt der Verfasser diese Mordserie als absolut planmäßig verlaufende Kampagne und er genießt nun jetzt auch die Aufmerksamkeit, die er in der Presse bekommt für seine Taten. Und es gibt ihm eine Genugtuung, diese Reaktion von Presse und Polizei zu lesen. Sein drittes Opfer enttäuscht ihn, da er, wie er sagt, gestört wurde und sein Werk nicht vollenden konnte. Hier haben wir also den Mord an Stride. Mhm. Er sucht sich also noch in der gleichen Nacht ein viertes Opfer, in Klammern Catherine Eddowes. Und hier behauptet er, dass er zwei V-förmige Verstümmelungen im Gesicht vorgenommen hat. Das findet er besonders witzig, weil diese beiden Vs zusammen den Buchstaben M ergeben. Einen weiteren Hinweis auf seinen Namen Maybrick. Und den Höhepunkt bildet dann sein fünftes Opfer, welches er in London findet. Und hier legt er halt wirklich sehr brutal los und erklärt das auch, weil ihn das Opfer äußerlich sehr an seine Frau erinnere, vom Alter her und von der Erscheinung. Und daher hat er dann auch am Tatort die Buchstaben F und M hinterlassen. Auch dazu kommen wir noch. Durch die Ähnlichkeit mit seiner Frau hat er dann aber auch eine Genugtuung erreicht, sodass er nicht weiter morden möchte. Er schmeißt das Messer in den Fluss. Für ihn ist seine Kampagne damit beendet. Er hat den Höhepunkt erreicht. Er sonnt sich jetzt noch ein bisschen in der Berichterstattung darüber, fühlt sich eindeutig überlegen gegenüber der Polizei, verspottet diese auch in seinem Tagebuch. Aber gleichzeitig verschlechtert sich auch seine Gesundheit weiter und seine Todessehnsucht nimmt weiter zu. Mhm. Das erstmal dazu. Falls dieses Tagebuch echt ist, folgen wir darin den Worten des Rippers höchstpersönlich. Mhm. Falls es nicht echt ist, haben wir es hier mit einer äußerst raffinierten Fälschung zu tun. Mhm. Um jetzt der Frage nach der Echtheit näher zu kommen, müssen wir jetzt mal den Blick wieder in unsere Gegenwart zurücknehmen, also weg von James Maybrick und uns mal den Mann anschauen, der dieses Tagebuch der Öffentlichkeit präsentiert, Michael Barrett. Barrett kommt aus Liverpool und ist zum Zeitpunkt unserer Geschichte arbeitslos. Er hat bereits in verschiedenen Berufen gearbeitet, unter anderem auch als Schrotthändler. Mhm. Im Jahre 1976 hat er Anne Graham geheiratet und 1981 bekam sie die gemeinsame Tochter Caroline. Irgendwann in den 1980er Jahren muss Michael einen Unfall gehabt haben und aufgrund der Verletzungen ist er Hausmann geworden, konnte seinen Beruf nicht mehr ausüben und kümmerte sich dann hauptsächlich um seine Tochter Caroline, während seine Frau Anne als Sekretärin arbeitete. Anfang der 1990er Jahre lebt die Familie in der Goldie Street in Kirkdale in Liverpool. Und häufig macht Michael auf dem Weg zur Schule seiner Tochter im nahegelegenen Saddle Pub in der Fountains Road halt und trinkt da gerne auch mit einem seiner Freunde namens Tony Devereaux ein oder zwei Pints. Mhm. Die beiden verbindet etwas, denn auch Tony hatte einen Unfall um Weihnachten 1990 herum, hat sich da wohl die Hüfte gebrochen und Michael hat sich in der Zeit um Tony gekümmert, hat also so Dinge gemacht wie Einkäufe erledigt und ähnliches. Dadurch sind die beiden zusammengewachsen. Und als Mike im Mai 1991 Tony besucht, übergibt dieser ihm ein Päckchen, in braunes Papier gewickelt, mit den Worten, Zitat, nimm es an dich, ich möchte, dass du es hast, mach etwas damit.
Mhm, ominös.
Ja, von dieser Geschichte gibt es auch eine Variante, dass Tony dieses Päckchen im Pub an Michael gegeben hat. Wichtig ist, es gibt für diese Übergabe keine Zeugen. Michael nimmt dieses Paket erstmal mit und öffnet es zu Hause im Beisein seiner Frau Anne. Und, was ist da wohl drin?
Das Tagebuch.
Genau. Er liest das natürlich und er sieht auch die Unterschrift Jack the Rippers am Ende der beschriebenen Seiten und hat daraufhin auch wiederholt Tony gefragt, wo er denn dieses Tagebuch her habe. Doch dieses hat er nie beantwortet. Er hat immer so Dinge gesagt wie, ich weiß, dass es echt ist, tu etwas damit.
Naja, das ist ja eine bisschen fragwürdige Herkunft. Bisschen.
Ja, könnte man jetzt so sehen. Bereits im August 1991 stirbt Tony Devereaux an Herzversagen in Liverpool. Die Herkunft des Tagebuchs bleibt ungeklärt und vor allem unbestätigt. Aber Michael ist fasziniert von dem, was er da in den Händen hat, und er stürzt sich, laut Shirley Harrison, tief in eine Recherche über den Ripper. Er beginnt, alle möglichen Bücher zu kaufen und nachzuforschen. Er kauft sich sogar einen Computer. Er liest in Bibliotheken stundenlang Zeitungsartikel auf Mikrofilm durch. Er geht ins Rabbit Hole und kommt auch erstmal nicht draus hervor. Da Michael ebenfalls in Liverpool lebt, kommt er auf jeden Fall schnell auch auf die Verbindung zu den Maybricks. Das ist ja kein unbedeutender Fall.
Nee.
Und an Weihnachten 1991 hat Barrett seinen Tiefpunkt überwunden. Er kommt so quasi wieder aus seinem Kaninchenbau raus und hat beschlossen, das Tagebuch überprüfen und veröffentlichen zu lassen und ruft daraufhin bei einem Taschenbuchverlag in London an. Diese beißen nicht an, die sind wirklich nicht dran interessiert. Vielleicht passt es nicht zu deren Portfolio, vielleicht halten sie ihn auf den Spinner, wer weiß. Auf jeden Fall rät man ihm, doch einen Literaturagenten aufzusuchen und empfiehlt ihn, Doreen Montgomery, und damit sind wir wieder ganz am Anfang von unserer Geschichte angekommen. So, jetzt sitzen Doreen Montgomery, Shirley Harrison und Michael Barrett an einem Montag, den 13. April 1992 in London. Das Tagebuch liegt zwischen denen auf dem Tisch und sie überlegen, wie es weitergehen soll. Nun muss man wissen, ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, ich denke du auch, es gab die sogenannten Hitler-Tagebücher.
Aha, allerdings, ja.
Und die hatte das deutsche Magazin Der Stern im April 1983 sehr medienwirksam publik gemacht. Da müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Das ist einer der berühmtesten Hoaxes und ist zu einem Skandal natürlich geworden, gerade für den Journalismus. Und man hat natürlich das immer noch im Hinterkopf. Ne? Das ist jetzt noch keine 9 Jahre her oder ziemlich genau 9 Jahre her im April und will das natürlich vermeiden. Daher schlägt Shirley Harrison, die hat mir ja schon vorgestellt, als eine sehr investigativ denkende Person, schlägt vor, das Tagebuch ins nahegelegene British Museum zu bringen und es von einem Experten begutachten zu lassen. Das macht sie auch, und ein Kurator untersucht den Gegenstand und meint zunächst erstmal, dass es auf ihn authentisch wirke. Aber auch er empfiehlt natürlich eine genaue wissenschaftliche Prüfung. Harrison bringt es daraufhin zu Jarndyce. Das ist ein 1969 gegründeter Buchhandel, den gibt's immer noch. Wie ich auf deren Webseite gelesen habe, bezeichnen sie sich nach wie vor mit als führende Spezialisten für Bücher aus dem 17., 18., aber auch insbesondere aus dem 19. Jahrhundert und haben halt auch entsprechende Experten zur Hand mit Expertise.
Leuchtet ein.
Auch dort ist man der Ansicht, dass es authentisch sein könnte, aber sie wollen es halt forensisch überprüfen lassen. Das können sie da nicht. Und deswegen nimmt sich Harrison auch dieser Sache an und holt sich führende Gutachter. Und zwar für Papier und Tinte. Dann einen forensischen Experten für die Echtheit von Dokumenten, einen Psychiater und mehrere Mediziner. Also eine ganze Latte an Experten, denn sie möchte wissen, dass ob das Buch, also Buch, Papier, Tinte aus der viktorianischen Zeit sind, aber sie möchte halt auch gerne die Inhalte überprüft wissen. Und daher halt zum Beispiel ein Psychiater oder auch ein Mediziner. Der erste, den sie hat, ist Dr. Nicholas Eastow. Das ist ein Fachmann für die Identifizierung und Datierung alter Materialien. Dieser hat schon für das Museum of London gearbeitet, die National Gallery, Tate's Museum, Christie's als Auktionshaus, auch da müssen Expertisen herangeführt werden. Und er prüft Tinte, Papier, aber auch die Überreste der fehlenden Seiten, also diese Stücke, die noch sich im Buch befinden. Sein erstes Fazit ist, Zitat, die Resultate der verschiedenen Analysen der Tinte und des Papiers des Tagebuchs haben bislang nichts erbracht, was gegen das Datum 1888-89 spricht. Zitat Ende. Für die gerade schon erwähnte inhaltliche Prüfung kontaktiert sie unter anderem Harrison David Forshaw. Das ist ein Experte der forensischen Psychiatrie, der beispielsweise ein Diplom für Medizingeschichte, aber auch zahlreiche Arbeiten über Psychiatrie und Sucht verfasst. Und er prüft den Text mehrere Monate und legt am Ende sogar einen 54-seitigen Bericht vor. Sein Fazit ist, dass jemand, der dies hätte fälschen wollen, sehr, sehr gründlich über die Psychologie von Verbrechen und über die Wirkung von Drogensucht Bescheid wissen müsse. Zitat, wer dies verfasst hat, schrieb aus persönlicher Erfahrung. Diese, ja, erstmal nicht negativen, das sind ja recht positive Einschätzungen zur Echtheit, veranlassen die Agentin Montgomery eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit Harrison und den Barretts. Das heißt, alles, was die Verantwortlichkeiten, Kosten und Tantieme aus dem zukünftigen Buch betrifft, ist dann unter diesen Parteien zu teilen. Und da sie ja nur eine Literaturagentur sind, findet sich auch schnell ein Verlag, und zwar der Smith Griffin Verlag. Der Inhaber ist Robert Smith. Nicht der Sänger von The Cure, das ist ein anderer. Und der macht im Juni 1992 ein erfolgreiches Angebot und erwirbt damit auch die Veröffentlichungsrechte an diesem Tagebuch. Und er hat das auch heute noch. Parallel möchte Harrison aber noch neben der Prüfung des Materials und der Psychologie des Inhalts eine weitere Prüfung vornehmen lassen. Und zwar möchte sie wissen, wie genau sind die Darstellungen und die Kenntnisse der Whitechapel-Mordserie. Und dazu geht sie auf Ripperologen zu. Und zwar findet sie diese in Martin Fido, Paul Beck und Keith Skinner. Und das sind drei Namen, wer so ein bisschen sich mit der Literatur auskennt, die haben wirklich Gewicht. Das sind wirklich Experten, die Ahnung haben von dem, worüber sie schreiben. Schauen wir uns die nochmal ganz kurz an. Alle drei waren seinerseits und auch heute noch, soweit sie leben oder auch ihre Arbeiten, wenn sie schon verstorben sind, gelten immer noch zu den angesehensten Forschungen und Veröffentlichungen zu dem Gebiet. Und in Harrisons Buch klingt es etwa so, Zitat, mehrere führende Ripper-Forscher prüften das Tagebuch und fanden keinen Beweis für eine Fälschung. Zitat Ende. Und das ist auch richtig. Formal.
Naja, genau. Das heißt ja aber auch nicht, dass es echt ist. Also kein Beweis für eine Fälschung heißt ja nicht, das ist the real deal.
Sehr gut, genau. Sie haben nicht gesagt, das Ding ist echt, sondern sie finden keinen Beweis für eine Fälschung. Martin Fido, der Erste, der schloss die Echtheit nicht sofort aus, aber er sah auch keinen Grund, sie anzunehmen. Also auch da wieder, da kommen wir gleich nochmal zu, die Provenienz, also die Herkunftsgeschichte des Tagebuchs überzeugte ihn nicht. Er wurde später sogar noch in den Jahren etwas oder deutlich kritischer und hielt das Tagebuch für äußerst verdächtig. Paul Beck war der vermutlich vorsichtigste in seinen Äußerungen. Für ihn reichten die Informationen nicht und er hat sich keines abschließenden Urteils irgendwie geäußert. Der Dritte, Keith Skinner, war bereit, mit Shirley Harrison zusammenzuarbeiten und im Gegensatz zu ihr entwickelt er sich jedoch nicht zu einem wirklich überzeugenden Verfechter der Echtheit. Sie ist nach wie vor davon überzeugt, dass es das echte Tagebuch ist. Das ist er nicht und je länger er sich auch in den Jahren mit dem Fall beschäftigte, desto stärker rückte für ihn das ungelöste Herkunftsproblem in den Mittelpunkt, also ähnlich wie auch bei Martin Fido. Am Ende blieb Skinner vor allem eins, vorsichtig. Also er sah weder die Echtheit für bewiesen, noch hielt er die Debatte für vollständig abgeschlossen. Und ich glaube, alle drei haben damit ein Statement gemacht, wie es auch wissenschaftlich wäre. Dann kommt aber noch ein Vierter, und zwar Melvin Harris. Harris, der hat auch ein Buch 1988 zum 100. Jubiläum der Mordserie, so geschmacklos das auch klingt, geschrieben. Aber er ist kein klassischer Ripperologe, wie wir sagen würden. Also er ist nicht tief in der Ripperforschung drin. Er ist vor allem Autor, aber auch Prüfer für historische Betrugsfälle. Ah. Also der hat sich beispielsweise auch mit den Hitler-Tagebüchern auseinandergesetzt und überhaupt intensiv mit Fälschungen und Irrtümern beschäftigt.
Ah, das ist ja spannend.
Ja, total. Und der bringt jetzt einen neuen Blickwinkel in die Debatte. Denn er gilt oder galt als einer der erbittertsten und profundesten Gegner des Tagebuchs. Vom ersten Moment an hat er gesagt, Zitat, schäbiger Schwindel. Und bei dieser Meinung stützt er sich auf diese Herkunftsgeschichte. Und er gehört auch zu den Ersten, der inhaltliche Probleme zusammentrug. Auch die gucken wir uns gleich nochmal an. Er ging sogar noch weiter. Er behauptete schon relativ früh und sehr lautstark, beispielsweise in einem Artikel des Evening Standards im Jahr 1994, dass er die Identität von drei Personen kenne, die direkt an der Fälschung beteiligt waren.
Ach.
Er wurde natürlich von der gesamten, ich sage jetzt mal Community, also aus der Ripper-Forschung, aber auch von der Öffentlichkeit natürlich, Journalisten, Presse, aufgefordert, doch bitte zu sagen, wer das denn wäre und diese Person zu entlarven. Aber die hat er nie irgendwo kundgetan. Da gibt es auch ganz interessante Artikel übers Casebook, wer da mal einsteigen will, in den Foren, wo Melvin Harris teilweise auch noch mitgeschrieben hat und veröffentlicht hat. Er weigerte sich, die Namen zu nennen. Das wird auch äußerst kritisch heutzutage gesehen, dass er seine Behauptung nie belegt hat. Und am Ende ist er auch so ein bisschen auf sekundäre Argumente, was die Beschaffenheit des Tagebuchs und sowas ist, ausgewichen. Aber er hat nie dieser, ich sage jetzt mal, Fälscherbande Ding festgemacht. Leider starb Melvin Harris 2004 und hat bis dahin nichts veröffentlicht, was irgendwie uns hier jetzt weiterhelfen würde. Aber wir sind jetzt gerade an was vorbeigekommen, was auch schon bei der Russell Edwards-Folge und dem vermeintlichen Schal von Catherine Eddowes wichtig ist, die Provenienzen, also die Herkunftsnachweisbarkeiten. Oh, ja. Was wir bisher gehört haben, war ja nur die Angabe von Michael Barrett. Und zwar Tony Devereaux getroffen, der gab ihm ein Päckchen und es blieb unklar, wo Devereaux das Buch her hatte.
Hat man den denn mal gefragt?
Nein, der ist ja sehr früh gestorben, bevor der Anruf in London von Michael Barrett einging.
Ah, also man ist nicht mehr dazu gekommen.
Man ist nicht mehr dazu gekommen.
Oder er hat, okay, schade.
Kurioserweise hat eine der Töchter von Tony Devereaux 2007 ausgesagt, dass sie oder irgendjemand anders in ihrer Familie Tony Devereaux nie mit diesem Tagebuch gesehen hat. Und sie sagt auch aus, sie hätten es bestimmt gewusst, wenn es im Haushalt einen solch bedeutenden Gegenstand gegeben hätte und der da auch
das
über längere Zeit
auch.
ja, da auch über längere Zeit verwahrt gewesen wäre.
Ja, mit Sicherheit. Also das ist doch, ich meine, wo will man denn sowas auch herhaben? Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Entweder er hat ihn irgendwo zu Hause gefunden, das weiß ich, er hat renoviert und das war hinter der Wand oder so, ja. Das kann ja noch sein. Also ich meine, nicht sehr wahrscheinlich, aber das wäre ja möglich.
Warte mal ab.
Dann würde aber die Familie das ja mitbekommen. Also du würdest das ja nicht verheimlichen, schon gar nicht bei sowas. Zweite Möglichkeit wäre irgendwie über den Handel, er hat es selber gekauft.
Mhm.
Und dann haben wir schon wieder die schwierige Provenienz, weil dann muss man ja da wieder nachweisen, wo es herkommt. Und die dritte Möglichkeit ist irgendwie, er hat es auch geschenkt gekriegt oder von irgendwem anders, aber da gilt wieder dasselbe. Also, mhm. Oder es ist ein Familienerbstück, aber das wüsste ja die Familie auch. Also, das ist doch eine sehr windige Geschichte, hör mal.
Ja, nett ausgedrückt. Aber so ist es, ne? Also zusammengefasst, Toni war tot, als das Tagebuch bekannt wurde. Keiner kann die Geschichte bestätigen. Es gibt keine Zeugnisse, keine Nachweise, keine Zeugen. Und diese Provenienz beruht nur auf Michaels Aussagen. Also man kann sagen, die Geschichte des Tagebuchs ist zwar rätselhaft, aber naja, zumindest in sich stimmig. Und so wird sie auch veröffentlicht. Und zwar im Buch The Diary of Jack the Ripper von Shirley Harrison. Und dieses erscheint erstmals in englischer Sprache im Oktober 1993. Und Harrison folgt ihrem investigativen Ansatz. Ne? Sie beschreibt also genau, was da bekannt ist, was ihr bekannt ist und legt die Geschichte des Auftauchens und der Untersuchungen dar. Außerdem ist das Buch oder das Tagebuch als Faksimile darin abgedruckt, sowie auch nochmal als Abschrift.
Mhm.
Ja, Feierabend, würde ich sagen, oder? Wir können es noch etwas wilder werden lassen.
Ja, also so können wir es auf jeden Fall nicht stehen lassen, würde ich sagen.
Nein, und dass es auch nicht so stehen blieb, dafür hat Michael Barrett selber gesorgt. Und zwar 1994. Das Tagebuch ist veröffentlicht. Es ist auf dem besten Weg, eine sensationelle Entdeckung zu sein. Es wird ja weltweit auch in den Medien behandelt. Doch dann geschieht etwas, was den gesamten Fall nochmal ordentlich erschüttert. Und zwar müssen wir wissen, mit der Aufmerksamkeit der Medien und diesen wachsenden Spekulationen und Diskussionen über die Herkunft des Tagebuchs, das Tagebuch selbst, wächst auch der Druck auf Michael. Und er beginnt übermäßig zu trinken. Er hat wohl vorher auch schon ein Problem damit gehabt, aber hat es jetzt scheinbar nicht mehr wirklich im Griff. Und das führt auch zu leider zu sehr gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Ehe.
Okay.
Und zwar so weit, dass am Sonntag, den 2. Januar 1994, Anne Michael verlässt, nachdem er sie angegriffen und vermutlich sogar bewusstlos geschlagen hat. Sie nimmt ihre Tochter Caroline mit und wird auch nie wieder zu ihm zurückkehren. 3 Jahre später soll auch die Scheidung folgen und Anne nimmt wieder ihren Mädchennamen Graham an. Laut einem Brief, den Anne später schrieb, hatte sie wohl schon jahrelang Missbrauch ertragen, hauptsächlich durch den Alkoholismus ihres Mannes und war da an dem Punkt gewesen, wo es einfach nicht mehr ging. Aber was hat das jetzt mit dem Tagebuch zu tun? Und zwar wenige Monate nach dieser Trennung gibt Michael Barrett eine eidesstattliche Erklärung ab und die schlägt ein wie eine Bombe. Er behauptet, das Tagebuch sei eine Fälschung.
Aha.
Und nicht nur das, er erklärt, er sei der Autor des Tagebuchs gewesen. Die Idee entstand, laut dieser Erklärung, nachdem Barrett mit Anne und Tony Devereaux zusammengesessen hat und die haben quasi diesen Plan entwickelt. Und dann kaufte er wohl zuerst ein rotes, viktorianisches Tagebuch, das war aber wohl ungeeignet und stieß dann in einer Auktion auf dieses alte, schwarze Fotoalbum. Er entfernte die Fotografien und verwendete es dann als Tagebuch. Den Text habe er auf Computer vorgeschrieben, nachdem er sich sehr, sehr stark mit den Ripper-Fällen auseinandergesetzt hat. Und seine Frau Anne, weil die wohl eine bessere Handschrift als er hat oder eine passendere Handschrift, hat dann den Text ins Buch übernommen.
Also tatsächlich klingt das wahrscheinlicher als die Ursprungsgeschichte, wenn ich das mal sagen darf.
Ja, genau, also es würde Sinn ergeben. Er sagte auch, dass er James Maybrick gewählt habe, weil die Lebensdaten einfach so gut passten.
Ja, die Lebensdaten passen gut und es ist in Liverpool auch einfach eine wahnsinnig bekannte Geschichte.
Ja.
Also das war ja ein Riesenfall. Das ist tatsächlich einer der größten Fälle, die wir aus Liverpool überhaupt haben. Und deswegen natürlich werden die das auch gekannt haben. Das ist ja was, das da vor Ort noch immer tradiert ist.
Ja, es ist ein Hoax. Er wollte damit Kohle verdienen. Punkt. Und jetzt könnte man ja sagen, damit ist der Fall eigentlich beendet, ne? Denn derjenige, der das Tagebuch entdeckt hat, der es der Öffentlichkeit präsentiert, gibt jetzt zu, es ist eine Fälschung. Klappe zu.
Ja, aber da muss ja jetzt noch was kommen.
Ja.
Ich kann dich ja sehen. Ich sehe ja das Gesicht.
Es entstehen daraus neue Probleme. Und zwar konnte Barrett die Details der Fälschung nicht überzeugend belegen. Er konnte nicht den Kauf des Fotoalbums darlegen. Er konnte auch nicht frei von Widersprüchen darlegen, wann dieses Tagebuch entstanden ist. Er hatte keine Textentwürfe, er hatte keine Vorschriften auf seinem Computer. Er konnte keine Quellen angeben. Der ganze Herstellungsablauf, wie die angeblich vorgegangen sind, waren immer wieder widersprüchlich in seinen Schilderungen und die endete er auch mehrfach. Mal war Andy, der es handschriftlich verfasste, dann war er es wieder selber, dann waren es wieder beide zusammen. Und einige der von ihm beschriebenen Schritte ließen sich auch nur sehr schwer mit den nachweisbaren Ereignissen vereinbaren. Und noch verwirrender wurde das Ganze, als später Barrett begann, dieses Geständnis wieder zu widerrufen. Und er sagte, ja, vielleicht ist das Tagebuch doch authentisch. Dann kehrte er aber wieder zu seiner ursprünglichen Behauptung zurück und sagte, nee, es ist eine moderne Fälschung. Also ich verkürze das jetzt gerade, aber ausgerechnet das Geständnis des angeblichen Fälschers führte nicht zu einem Ende der Debatte, sondern zu einer völlig neuen.
Ja, das ist ja öfter so bei solchen Geschichten, ne? Wenn man so Hoaxes gesteht. Also nicht, dass es das jetzt gewesen sein muss. Vielleicht hat es ja auch jemand anders gefälscht. Also ich gehe davon aus, dass es eine Fälschung ist. Da bin ich vielleicht auch einfach zu skeptisch. Aber er wäre nicht der Erste, der sowas widerruft. Und er wäre auch nicht der Erste, der das nicht vernünftig darlegen kann oder es nicht vernünftig darlegt, ob er es kann oder nicht. Das heißt nicht, dass es so gewesen sein wird, aber also ich gehe davon aus, dass jemand es schon gefälscht haben wird. Das heißt aber nicht, dass er das unbedingt war, ne? Vielleicht hat er ja auch die Fälschung von jemand anders erworben.
Ja, und das ist genau die Argumentation, die die Befürworter der Echtheit mit sich bringen. Dadurch, dass er die Fälschung ja nicht eindeutig erklären kann, er muss das ja echt sein.
Ja, das ist aber
ja, du hast ja vollkommen recht. Es ist eher ein Zirkelschluss, ne? Und auf der anderen Seite sagen natürlich diejenigen, die skeptisch dem Ganzen gegenüberstehen, ja, aber Moment mal, wenn der Typ, der mit dem Tagebuch um die Ecke kommt, sagt, das ist falsch, dann wird es ja wahrscheinlich auch falsch sein. Das Ergebnis ist paradox. Und ich glaube, das ist auch das, was diesen Fall bis heute noch so prägt.
Ja, das leuchtet schon ein. Und es ist auch eine gute Geschichte, ne? So ist es nicht. Also das passt schon, wie du sagst, wenn man jetzt das nur so losgelöst hört, dann ist das schon jetzt nicht total uneinleuchtend. Nichtsdestotrotz gibt es ja doch ein paar Sachen, ne, die, aber dazu kommen wir vielleicht am Ende.
Ja, wir sind noch gar nicht beim Ende der Geschichte, noch gar nicht. Okay, also Michael Barrett ist die vermutlich wichtigste Quelle in diesem gesamten Fall, aber er ist auch die offensichtlich am wenigsten verlässlichen. Und das Problem ist, er lebt halt auch nicht mehr. Man findet äußerst wenig über Michael Barrett. Man muss mal überlegen, das ist aus einer Zeit vor dem Internet. Mhm. Er starb wohl meiner Recherche nach am 29. Januar 2016. Insofern kann er natürlich nicht mehr befragt werden. Aber seine Frau Anne, was sagt die denn dazu? Sie ist von ihm distanziert und nun kommt ihr, ja, zu dem Zeitpunkt noch ihr Ehemann, mit einem Geständnis um die Ecke. Das bestreitet sie. Insbesondere, dass sie das Tagebuch geschrieben haben soll oder überhaupt an der Fälschung beteiligt gewesen soll oder überhaupt jemals mit Michael über ein solches Projekt gesprochen zu haben. Stattdessen kommt es ganz anders. Man muss dazu bedenken, mit dem Fund des Tagebuchs 1992 hielt sich Anne immer sehr bedeckt und war auch äußerst zurückhaltend, auch in dem Jahr danach. Immer wenn es um die Diskussion oder die Herkunft des Tagebuchs ging, war sie eher im Hintergrund. Das war eher Harrison oder auch mal Michael Barrett. Und daher wurde auch diese Michael-Geschichte mit Tony Devereaux allgemein akzeptiert. So, jetzt ist aber 94 der Streit, die Trennung. Michael gibt das Geständnis ab, zerstört die damit ja die eher, sag ich mal, wackelige Provenienz des Tagebuchs. Und Anne streitet das ab. Weiter noch, sie hat eine eigene Behauptung. Und ich folge hier mal ihren eigenen Aussagen, die sie in einem Interview mit Radio Merseyside am 4. Oktober 1995 führte. Das kann man auch als Abschrift im Casebook noch finden. Darüber hinaus sollte man auch wissen, sie hat 1999 das Buch The Last Victim zusammen mit Keith Skinner veröffentlicht, wo diese ganze Geschichte auch nochmal geschildert wird. Und was ist ihre Geschichte? Also, 1968 wohnte Anne mit ihrem Vater William bei ihrer Großmutter. Damals war sie 17 oder 18 Jahre alt. Als ein Umzug anstand, fand sie in einem Schrank eine Blechdose. Und was war in dieser Blechdose?
Das Tagebuch.
Eine neue Provenienz ist da. Genau.
Aha. Also doch hinter der Wand.
Richtig.
Der Klassiker.
Ja, hinter der Wand kommt, da kommt es auch noch hin. Warten wir ab. Also,
oh je.
Sie las in dem Tagebuch und sah natürlich auch den Namen Jack the Ripper. Das hat sie jetzt gar nicht so sehr beeindruckt. Für sie war, wie sie selber sagt, das damals eher so ein Boogeyman, so eine Schreckgestalt, so wie Spring-Heeled Jack oder so. Die hat ihm gar nicht dem Namen so viel Bedeutung beigemessen. Aber der Text ist, also wer den liest, der ist teils wirklich widerlich zu lesen. Und sie war schon erschrocken von den Inhalten in diesem Buch. Also wollte sie auch gerne wissen, woher das denn jetzt stammt, und fragte ihren Vater. Der Vater sagte, dass seine Stiefmutter ihm das 1950 gegeben habe und dass es wohl von seiner Großmutter käme.
Ach du liebes Bisschen, das ist ja richtig weit her. Okay, also gut.
Das Buch kam wieder in die Blechdose, sie gab es ihrem Vater zurück und hat es dann gut 20 Jahre nicht mehr gesehen, bis ihr Vater es ihr dann eines Tages überreichte. Aber sie mochte das Buch nicht. Also aufgrund der Texte hatte sie eine regelrechte Abneigung, wie sie selber angibt. So hat sie es zu Hause versteckt. Sie weiß auch nicht, warum sie es nicht weggeworfen hat, verschenkt, zerstört, was auch immer. Sie hat es jedenfalls hinter einen großen Schrank geschoben, tada, und hat es erstmal vergessen. Laut ihrer Aussage hat zu dem Zeitpunkt Michael nichts von diesem Buch gewusst und auch niemand anderem hat sie davon erzählt. Wieso holt sie es also scheinbar irgendwann wieder hervor? Da wollen wir einmal hören, was sie selber sagt. Zitat. Nun, einige Zeit später habe ich machte gerade eine schwere Zeit durch, ganz spontan beschlossen, das Tagebuch über eine dritte Person meinem Mann zu übergeben, damit es als Grundlage für einen Roman dienen könnte. Diese Überlegung erschien mir damals ziemlich einleuchtend. Ich kann es wirklich nicht erklären. Jedenfalls habe ich genau das getan. Zitat Ende. Wir erinnern uns, ihr Mann war damals arbeitslos. Und jetzt spekuliere ich mal, sie wollte wohl möglicherweise schriftstellerische Ambitionen ihres Mannes Michael fördern.
Ja.
Ja, diese dritte Person war?
Tony.
Richtig, Tony Devereaux. Dem hat sie das Buch gegeben. Gründe, warum das über Tony lief, wollte sie in dem Interview nicht mitteilen. Außer, Zitat, dass es mit ihrer Ehe zu tun hatte. Also hier können wir auch irgendwie spekulieren, ne? Vielleicht wollten sie nicht, dass Michael sich herablassend behandelt fühlt, wenn sie ihm eine schriftstellerische Aufgabe auf den Tisch legt. Whatever. So, jetzt muss ich nochmal auf unsere Bühne eine neue Person schicken. Auftritt Paul Feldman. Das ist ein britischer Geschäftsmann und ein begeisterter Ripperologe. Und nachdem das Tagebuch bekannt wurde, hat er sich da brennend für interessiert und war auch überzeugt, das muss ja echt sein. Und nachdem Michael nun 1994 sein Geständnis gegeben hat, dass es falsch ist, fing Paul an, ja, meine Worte, Anne auf den Sack zu gehen. Also der hat sie mit Anfragen überschüttet und wollte mit ihr persönlich sprechen, da er ihre Aussagen für sehr glaubwürdig hielt und die Geschichte über den Fund des Tagebuchs in der Blechdose für glaubwürdig hielt. Dieser Paul Feldman investierte nun ziemlich viel Zeit und Geld in die Erforschung der Provenienz des Tagebuchs. Also er wollte die Geschichte von Anne weiter untermauern. Und eine weitere Theorie, wie dieses Tagebuch in den Besitz von Annes Familie kam, lieferte er ja auch. Denn als Florence Maybrick aus dem Gefängnis kam, nannte sie sich Graham. Mhm. Und klingelt's jetzt bei dir? Denn Annes Geburtsname ist auch Graham. Und als Florence Maybrick / Graham starb, fand man in ihren Sachen ein Adressbuch, aus dem alle Einträge mit dem Buchstaben G herausgerissen waren. Paul Feldman war überzeugt, dass er damit eine Verbindung zwischen Florrie Maybrick und Anne Graham gefunden hatte. Und so bat er, Anne auch ihren Vater William zu interviewen, da er ja sagte, dass das Tagebuch vermutlich von seiner Großmutter stamme. Kurz vor seinem Tod gab William Graham diesem Paul Feldman noch ein Interview und erzählt darin, dass Florence Maybrick seiner Kenntnis nach ein unehrliches Kind hatte, und zwar seinen Vater und damit den Großvater von Anne Graham. William Graham glaubte also, er sei ein unehelicher Enkel von Florence Maybrick.
Okay.
Ja, also auch das lässt sich nicht lückenlos dokumentieren. Also es kann nicht rekonstruiert werden, wie über verschiedene Verwandte, was überhaupt sehr schwer historisch überprüfbar ist, dieses Tagebuch bis dann da gelandet ist, wo wir es jetzt gerade in unserer Geschichte gefunden haben. Anne Graham sagt sogar selbst, es kann auch ihrer Meinung nach gut sein, dass das Buch eine Fälschung sei. Aber dann müsste sie vor 1950 geschehen sein, als ihr Vater das Buch das erste Mal sah.
Ja, okay.
Denn sie selbst hat es ja nicht geschrieben und sie geht auch nicht davon aus, dass ihr Vater das geschrieben hat. Naja, also böse formuliert, wir haben hier eine rekonstruierte Familienlegende und keine belegte Provenienz. Und um es noch komplizierter zu machen, kann ich euch auch noch eine dritte Provenienz für das Tagebuch geben.
Oh ja, bitte.
So, und zwar tauchte tatsächlich später eine weitere Theorie auf. Und diese wird von vielen Forschern bis heute als eine recht interessante Möglichkeit zur Herkunft betrachtet. Und zwar geht es um das Battle Crease House, also den Familiensitz der Maybricks. Denn dort soll das Tagebuch versteckt gewesen sein. Du hast ja vorhin schon gesagt, der hatte auch überall seine kleinen Fläschchen und Tinkturen versteckt.
Ja.
Und möglicherweise auch das Tagebuch. Und diese Theorie beginnt ausgerechnet genau an jenem Tag, als Michael Barrett zum Telefonhörer greift und bei Doreen Montgomery in London anrief, nämlich dem 9. März 1992. Denn genau an diesem Tag fanden im Battlecrease House Elektroarbeiten statt. Und eine Firma namens Portus & Rhodes war damit beschäftigt, in dem Haus Kabel zu verlegen und mussten dafür in verschiedenen Räumen die Fußbodendielen anheben. Und bei diesen Arbeiten soll das Tagebuch entdeckt worden sein. Das ist jetzt natürlich wieder für die Befürworter der Theorie. Es ist jetzt besonders auffällig, dass Barrett seinen Anruf dann genau an demselben Tag tätigte. Wir kennen auch Namen von Arbeitern, die da waren. Und es werden auch irgendwie versucht, Verbindungen herzustellen zu Michael Barrett. Aber auch das ist alles nicht wasserdicht.
Haben die denn berichtet, dass sie das da gefunden haben? Oder wie kommt man darauf?
Nein, niemand hat jemals ausgesagt, dass das Tagebuch dort gefunden wurde. Und es gibt auch keinen Arbeiter, der sich zu einem Fund bekannt hat. Es gibt lediglich Namen von Arbeitern, die an diesen Tätigkeiten beteiligt waren, die in diesem Unternehmen arbeiten. Und da wird irgendwie versucht, eine Verbindung zu Michael Barrett herzustellen. Also es ist nur eine zeitliche Übereinstimmung, die wir im Grunde haben. Und das beweist eigentlich gar nichts. Es existiert kein Dokument, kein Foto, kein schriftlicher Nachweis, keine Zeugenaussage oder irgendwas, dass dieses Tagebuch unter irgendeiner Diele lag und aufgehoben wurde. Aber die Theorie ist natürlich insofern bemerkenswert, denn anders als die Geschichte von Tony Devereaux oder aber auch von Anne Graham, führt sie zumindest direkt zu den Mailbricks, nämlich zu ihrem letzten bekannten Wohnsitz.
Ja, okay.
Ja, und deswegen sagen viele, ja, das ist jetzt am plausibelsten sicherlich von allen Herkunftserklärungen, aber eigentlich, wenn auch überhaupt, eine interessante Kette von Zufällen und beweist überhaupt nichts.
Ja, aber das würde ja auch voraussetzen, dass das Buch überhaupt erstmal von James Maybrick verfasst wurde, was ich schon bezweifeln würde, aufgrund des Inhalts schon.
Ja, kommen wir gleich auch noch hin.
Okay, ich bin ungeduldig.
Wir haben drei Provenienzen, aber keine davon ist auch nur in der Nähe von wasserdicht. Lass uns an dieser Stelle nochmal uns das Tagebuch vornehmen und wir schauen mal, was für und gegen die Echtheit des Tagebuchs spricht. Was spricht dafür? Das Tagebuch an sich ist alt. Mhm. Es stammt nachweislich aus der viktorianischen Zeit. Es ist kein modernes Notizbuch. Und die Untersuchungen gaben auch keine Hinweise darauf, dass beispielsweise die ersten 48 Seiten, die ja entfernt wurden, unmittelbar vor Auftauchen des Tagebuchs entfernt wurden. Also diese Schnitte oder Risse waren schon gealtert.
Okay, aber das heißt ja nichts, weil diese Dinge kannst du in Großbritannien wirklich am Meter kaufen. Es gibt da wirklich sehr, sehr viel.
Genau, also wann sie herausgerissen wurden, lässt sich nicht feststellen. Wie du schon sagst, es ist ganz einfach, in Antiquariaten solche Tagebücher, Notizbücher oder Alben zu finden.
Ja, und halt auch gerne mit solchen persönlichen Spuren, ne? Wie dass eine Seite fehlt oder irgendwie was abgeknickt ist oder was auch immer. Das ist nicht selten.
Also lassen wir das liegen. Die eigentliche Frage lautet dann, wann wurde der Text in das Album geschrieben?
Ja.
Da haben wir die Tinte. Und das war auch immer eins der Argumente für die Befürworter der Echtheit, denn die Untersuchungen fanden keine Hinweise auf moderne synthetische Farbstoffe, auf moderne Konservierungs- oder Bindemittel oder überhaupt andere Bestandteile, die irgendwie auf eine moderne Tinte hingedeutet hätten. Der Tintenanalytiker, dieser Dr. Nicholas Eastow, den ich vorhin schon erwähnt habe, und auch weitere Gutachter, die fanden zunächst also keine Bestandteile, die das Dokument als eindeutig moderne Fälschung entlarvten. Das ist kein Beweis für die Echtheit, das ist hier wichtig, aber es ist ein Problem für die Fälschungsthese. Denn wenn Michael Barrett das Tagebuch tatsächlich in den frühen 1990er Jahren gefälscht hat, womit genau? Bis heute gibt es keine allgemein akzeptierte Rekonstruktion, wie eine solche Fälschung technisch hergestellt worden sein soll.
Und dann von so jemandem, ne? Also es ist ja niemand, der sich jetzt viel mit sowas beschäftigt hätte oder so. Zumindest habe ich so verstanden. Also kein Profi im Fälschen von alten Schriftwerken.
Nein, nein.
Das stimmt
genau.
Schon.
Und das ist genau der entscheidende Punkt. Keine Untersuchung konnte zeigen, dass das Tagebuch tatsächlich aus 1888 stammt. Sie konnten nur sagen, dass bestimmte Merkmale nicht eindeutig modern wirken. Und zwischen diesen Aussagen ist ein entscheidender Unterschied, denn es spricht weder für noch gegen die Echtheit des Tagebuchs.
Ja, und ich meine, auch da ist ja noch eine andere Dimension drin. Es kann ja tatsächlich echt sein, in dem Sinne, dass es wirklich aus, was weiß ich, 1902 oder so ist. Das heißt aber ja immer noch nicht, dass es Maybrick verfasst hat oder wer auch immer der Jack the Ripper-Täter war.
Richtiger Punkt. Kommen wir mal langsam rüber zum Inhalt. Dieser Psychologe David Forsaw, der wies ja darauf hin, dass der Verfasser über weite Strecken ein, ja, ich sage es mal, erstaunlich geschlossenes Persönlichkeitsbild zeichnete. Ne? Also er beschreibt den Drogenmissbrauch, die starken Stimmungsschwankungen, krankhafte Eifersucht, diese obsessiven Gedanken und seinen körperlichen Verfall. Und diese Darstellung passt zumindest teilweise zum historischen Bild von James Melbrick, das wir teilweise aus den zeitgenössischen Quellen kennen. Aber diese biografischen Informationen waren auch vor 1992 schon recherchierbar.
Richtig, und trotzdem, es gibt ja auch Fehler. Zum einen war James, war wirklich ein Nebenmann, der war eigentlich gut drauf. Abgesehen davon, dass er ständig meinte, er war krank, war er jetzt niemand, der dauernd nur dunklen Gedanken nachhing oder so. Er hat gerne sich auch mit Frauen umgeben zum Beispiel. Also er war ja selber jemand, der die Nähe zum weiblichen Geschlecht gesucht hat. Es war ja er, der zahlreiche Affären hatte und nicht Florence. Und das ist vielleicht eigentlich das, was mir am meisten auffällt, weil die Affäre, die Florence ja hatte, die war erst 89, also nach den Rippermorden, kurz vor seinem Tode dann tatsächlich. Mhm. Und also Florence war jetzt nicht der Typ, der irgendwas hätte verbergen können. Das wird deutlich, wenn man sich mit ihr auseinandersetzt. Also sie ist kein Mastermind. Sie ist wirklich sehr, ja, sie geht nicht sehr schlau vor beim Verbergen ihrer Affäre. Deswegen fliegt die ja auch sofort auf, quasi, ist da ein Torpedo. Und es kriegen auch alle mit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Flory sich da irgendwie in Liverpool rumgetrieben hat und mit Männern getroffen oder so. Also das passt zu ihr überhaupt nicht. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
Ja, das ist richtig. Da ist nur das Problem, das ist sehr spekulativ, ne? Da können wir jetzt nichts nachweisen über die Charakterzüge von Flory oder von James Melbrick.
Doch. Also wirklich insoweit schon, weil es ist ja wirklich über diesen Fall der Maybricks exzessiv geschrieben worden. Und Florence war einfach eine sehr auf ihre Stellung bedachte Frau, aber auch eine sehr naive Frau. Die ist nicht großartig alleine unterwegs gewesen und hat irgendwas gemacht. Das war nicht ihre Art.
Ja, aber wir folgen ja hier auch nicht den Worten von Florence, sondern von James. Ich muss auch dazu sagen, er ist jetzt hier nicht nur obsessiv und krankhaft. Er hat auch teilweise immer Momente, wo er wieder sehr lieb ist. Dann nennt er seine Frau mal nicht Hure, sondern Bunny und ist dann wieder sehr liebevoll, auch mit seinen Kindern. Das ist wieder der Punkt, wo die Befürworter dahinter stehen. Ne? Die finden, das ist...
Ja, okay, das verstehe ich.
Es ist ungewöhnlich konsistent und sehr psychologisch geschlossen, diese Tagebuchseiten. Mhm. Aber wir müssen halt auf die Fakten schauen. Und anders als es bei Album, Papier oder Tinte, ist eine psychologische Kohärenz kein objektiv überprüfbarer Befund. Das
Nein,
meine ich damit.
Das stimmt natürlich. Und wir können ja auch nicht in die Menschen reingucken. Wir wissen ja nicht, was er dachte oder so. Auch wenn er sich gern mit Frauen umgeben hat, kann er sie ja trotzdem abgrundtief gehasst und widerlich gefunden haben, ja, aufgrund seiner Ehefrau. Das ist schon möglich, natürlich. Aber ja, wie gesagt, das kann man natürlich nicht belegen. Das stimmt.
Ja, es ist ein Indiz, ne? Wir sind dann hier auf so einer Indizienebene.
Mhm.
Und wir haben jetzt natürlich den Punkt, es wurden halt keine Fälscher nachgewiesen. Wir haben jetzt Michael Barrett, Anne Graham, vielleicht beide zusammen, Tony Devereaux oder vielleicht jemand bislang Unbekanntes, Drittes.
Mhm.
Keine dieser Theorien konnte in irgendeiner Form überzeugen. Niemand konnte schlüssig rekonstruieren, wie der Text geschrieben wurde, wann er geschrieben wurde, womit er geschrieben wurde oder auf welchem Weg er genau in dieser Form auftauchte.
Mhm.
Und das bedeutet natürlich nicht, dass das Tagebuch echt sein muss. Es zeigt aber, dass die Fälschungsthese als solches auch ein eigenes Provenienzproblem hat.
Ja.
Und das ist ja das Interessante daran. Denn wenn das Tagebuch tatsächlich gefälscht wurde, warum konnte in über 30 Jahren niemand schlüssig rekonstruieren, wer es schrieb, wann es geschrieben wurde, womit es geschrieben wurde?
Ja, das ist schwierig, aber es ist auch nicht die einzige Fälschung, die nie komplett erklärt werden konnte.
Richtig. Und jetzt hast du ja gerade schon einen Punkt gebracht mit der Affäre von Flory. Was spricht gegen die Echtheit? Ich habe jetzt einige Beispiele, da können wir jetzt mal durchgehen. Wichtig ist aber, dass keiner dieser Punkte für sich alleine ein Beweis für eine Fälschung darstellt. Es ist eher Summe von Auffälligkeiten, sage ich jetzt mal, die man als Kritik äußern könnte. Versuche ich es mal vorsichtig zu äußern, denn wir wollen ja hier nicht irgendwie die neue Wahrheit finden, sondern wir können uns ja nur auf Faktenebene bewegen. Aber schauen wir uns mal an. Es gibt sprachliche Anachronismen im Text.
Mhm.
Und zwar gibt es eine Formulierung, one-off instance. Könnte man übersetzen als ein einmaliger Fall. One-off ist heute im Englischen normal, aber lange Zeit fanden Sprachhistoriker keine oder kaum Belege dafür, dass diese Formulierung vor 1888 gebräuchlich war.
Mhm.
Die Skeptiker argumentierten also, das ist eine Formulierung, die klingt nach modernem britischen Englisch. Befürworter, die fanden zwar später noch frühe Belege von one-off, aber die Diskussion ist immer noch offen. Das ist ein Punkt. Dann taucht eine ungewöhnliche Wortfolge auf. Und zwar schreibt der Verfasser im Tagebuch, Tin Matchbox Empty. Mhm. Also eine leere Streichholzdose.
Ja.
Aber die Wortfolge ist halt ungewöhnlich. Und auffällig ist, dass sie sehr stark der Formulierung der Inventarlisten der Polizei für die Habseligkeiten von Catherine Eddowes ähnelt. Als hätte jemand diesen Begriff aus der Inventarliste abgeschrieben.
Ja, genau. Also das leuchtet ein, ne? Weil das ist ja eine Aufzählung. Also es ist eine Tin Matchbox, also eine Streichholzschachtel, leer. So würde man es in eine Liste schreiben, ja. In so eine Asservatenliste oder so. Mhm.
Und dann könnte man noch sagen, der Verfasser, der klingt gar nicht wie ein viktorianischer Kaufmann, sondern mehr wie die moderne Vorstellung eines Serienmörders. Starke Selbstinszenierung, Hassfantasien, ja, fast filmartige Monologe, will ich sagen, ne? Also.
Ja, ja, genau, das meine ich ja. Mhm.
Ja. Es klingt eigentlich eher, als würde jemand rückwirkend einen Serienmörder-Text schreiben. Oder das Innenleben eines Serienmörders.
Was mir auch aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass es ja genau diese Canonical Five sind, die er beschreibt, ne?
Richtig.
Also ich meine, kann sein, dass das auch so war. Das können wir natürlich nicht sagen. Aber ihr habt ja nun wirklich unsere Folgen dazu gehört. Das ist ja keinesfalls so eindeutig.
Mhm.
Aber später wird es häufig so betrachtet. Also,
Ja, und gerade die Canonical Five, würde ich sagen, waren Ende der 80er, Anfang der 90er fast unumstößlich für die definitiven Opfer des Rippers. Das Tagebuch ist unterschrieben mit Jack the Ripper. Würde der echte Täter sich weiter als Jack the Ripper verstehen? Ja, oder wird der Name eher verwendet, weil der Leser diesen erwartet?
Richtig, das ist es ja. Zumal ja das wahrscheinlich keine Eigenbezeichnung ist, sondern auch von, ja, Brieffälschern erfunden.
Ja, genau. Und wir haben ja schon über Bekennerbriefe gesprochen und insbesondere über die bekanntesten. Und wenn man sich auf einen Bekennerbrief schreiben einschießen müsste, wo man sagt, das ist am ehesten in der Möglichkeit, dass es authentisch ist, ist es wahrscheinlich der From Hell Brief.
Ja.
Und gerade dieser hat keine Jack the Ripper Unterschrift.
Naja, und vor allem im Tagebuch. Also du hattest es ja vorhin schon mal gesagt. Was ist denn ein Tagebuch? Ein Tagebuch ist ja nicht an jemanden gerichtet. Also,
Lass uns noch mal einmal schauen, was die Mordserie und die Darstellung der Mordserie im Tagebuch betrifft. Ich hatte ja vorhin schon mal so ein paar Sachen erwähnt. Das gucken wir uns jetzt noch mal einmal genauer an. Und da fangen wir bei Annie Chapman an. Noch mal kurzer Reminder. Annie Chapman wurde am 8. September 1888 im Hinterhof der Hanbury Street gefunden. Und der Verfasser des Tagebuchs schreibt nach diesem Mord, Zitat, ein Ring, zwei Ringe, eine Münze, eine Zwei. Und das M dabei. So viel ist wahr. Keine Pille oder zwei. Zitat Ende. Hier wird auf die Habseligkeiten von Annie Chapman angespielt. Du erinnerst dich, ne? Die wurden aufgereiht neben der Leiche gefunden.
Mhm.
Und Annie, die hatte ja wohl, zumindest aus Zeugenberichten, sich drei Messingringe gekauft und auf dem Mittelfinger getragen.
Genau, mit ihrem Partner da zusammen, ja. Mhm.
Ja, und diese fehlten. Dann hatte sie einen Briefumschlag bei sich. Den hatte sie in ihrem Dosshaus vom Kaminsims genommen, weil ihre Pillendose kaputt war oder ihre Pillenbehältnisse und hatte da zwei Pillen reingelegt.
Mhm, das stimmt, ja, aus der Infirmary.
Genau. Und dann werden noch zwei Münzen erwähnt. In einem Zeitungsartikel der Evening News vom 8. September wird erwähnt, dass im Kleid der Toten zwei Farthings, also zwei Münzen, entdeckt wurden. Aber weder im Inquest noch irgendwo anders in den Polizeiakten werden diese Münzen erwähnt oder aufgelistet. Und die Befürworter der Echtheit sagen, das ist für sie die Interpretation von echtem Täterwissen.
Ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, das ist eher die Zeitung gelesen. Weil das passt ja, also diese zwei Münzen passen zu dem Narrativ mit der Prostitution und so ja wunderbar. Und man hat ja dieses Narrativ auch befeuern wollen.
Ja, wir lassen es einmal so stehen.
Ja, okay. Mhm.
Und dann war dieser Umschlag mit den Pillen ja auch noch interessant, denn der trug die Adresse eines Sussex-Regiments und einen Poststempel, und zwar von London, dem 28. August 1888, und eine unvollständige Adresse. Die bestand aus dem Buchstaben M, der Ziffer 2 und einem S. Und das sah so aus, als wäre das der Anfang einer Adresse, war aber in der Mitte durchgerissen.
Mhm.
Shirley Harrison interpretiert in ihrem Buch, dass Maybrick die Adresse so abgerissen hat, dass nur das M übrig blieb.
Oh Gott.
Und eine 2 und ein S, aber das lassen wir jetzt mal hier scheinbar außen vor.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu dem Mord an Mary Jane Kelly. Und das ist auch der Punkt, der mit am meisten diskutiert wird in diesem Tagebuch. Der Tagebuchschreiber behauptet, Zitat, ein Buchstabe hier, ein Buchstabe da. zum Andenken an die Muttersau. Ich hinterließ es den Trotteln, aber sie werden es niemals finden. Ich war zu schlau, ließ es ganz offen zurück, allen Augen sichtbar. Soll ich schreiben und ihnen das sagen? Ich bin amüsiert. Sie erinnert mich an die Hure, so jung, nicht wie ich. Zitat Ende. Dazu schreibt Shirley Harrison, Zitat, 1988 erwähnte der Kriminologe und Autor Simon Wood einem unserer Berater gegenüber privat, dass auf einem Foto mit der toten Mary Jane Kelly auf dem Bett eine Initiale an der Wand erkennbar zu sein scheine. Dort über ihrem Bett befindet sich der Buchstabe M, die Markierung Maybricks, seitlich davon ein anderer Buchstabe, F. Es ist kein Farbfoto, aber die schmierigen Buchstaben könnten leicht mit Blut geschrieben sein. Zitat Ende.
Mhm.
Ich glaube, jeder hat dieses schreckliche Bild vor Augen,
ja,
was jemals auch nur einmal gesehen hat. Und ich wage auch zu behaupten, dir sind nicht als erstes die Buchstaben F und M ins Auge gesprungen.
Nein, ich überlege gerade fieberhaft, aber nein, das habe ich nie gesehen.
Also kann ja jeder mal für sich ausprobieren, wer leider dann sehr genau hingucken muss auf diesem Foto. Nochmal kleine Triggerwarnung, wer es noch nicht gesehen hat, sollte es vielleicht sich auch nicht unbedingt anschauen.
Nein,
das ist wirklich
es
ganz
ist
furchtbar.
Wirklich auch in dem Zusammenhang jetzt nicht nötig.
Das Problem, was hier so ein bisschen aufkommt, diese Initialen, die da wo sein sollen, werden in keinem bekannten, muss man ja sagen, Polizeibericht erwähnt. Wir wissen, viele Berichte sind verloren gegangen, viele Dokumentationen oder andere Schriftstücke, aber in keinem der uns bekannten Polizeiberichte wird diese erwähnt. Auch in keinem der bekannten Gerichtsakten, auch in keinem der bekannten Protokolle des Inquests zum Mord und auch in keiner weiteren bekannten zeitgenössischen Beschreibung. Und darüber hinaus ist mir persönlich, und ich habe da jetzt wirklich nachgesucht, auch keine Quelle irgendwie bekannt geworden. Das heißt, kein Vortrag, keine Notiz, kein Brief, kein Blogeintrag, keine Fotostudie, wo Simon Wood, der hier genannt wird, diese Initialen wirklich 1988, und das ist der entscheidende Punkt, damit vor dem Fund des Tagebuchs entdeckt und berichtet hat.
Mhm.
Und das verwundert, ne? Denn so eine Entdeckung, die hätte ja in der Forschung wie eine Bombe eingeschlagen,
ja,
wenn der 1988 was Neues entdeckt
ja
hätte. Und wie gesagt, vor, und wir müssen dazu sagen, dieses Tatortfoto, das ist, glaube ich, eins der mit am intensivsten untersuchsten Kriminalfotos der Geschichte.
Gut, ich meine, wer weiß am Ende des Tages, aber also ich finde, dass man das da nicht sieht.
Nein, aber jetzt guck mal hin und erwarte mal, dass du die Buchstaben F und M da siehst. Und
ja,
da sind wir jetzt wieder bei dem Phänomen namens Confirmation Bias.
Ja.
Wir neigen dazu, Dinge eher zu sehen oder zu deuten und auch bestätigt zu bekommen, was wir ohnehin schon erwartet haben oder geglaubt haben, dort zu sehen. So, und wenn wir die Fotos uns jetzt anschauen, dann sehen wir da eine Menge Blutspuren, Schatten, Flecken, Beschädigungen, auch fotografische Artefakte aus der Zeit. Und mit etwas Fantasie findest du dort eine Menge.
Ja, es ist eben keine saubere Wand in dem Sinne, ne?
Nein.
Aber also nichtsdestotrotz, ich meine gut, jetzt kann ich mir das nochmal stundenlang zu Gemüte führen, aber ich, also das würde mich sehr wundern. Vor allem eben, wenn das vorher noch nie jemandem aufgefallen wäre, das würde mich auch sehr wundern.
Ja, und das ist ja der stärkste Teil der Behauptung, ne? Nicht, dass dieser Simon Wood da diese Buchstaben gesehen hat oder meint, sie dazu erkennen, sondern dass das vor dem Bekanntwerden des Tagebuchs gefunden worden sein sollte. Das würde das Ganze ja stützen.
Ja.
So, nach der Veröffentlichung des Tagebuchs wurden die Fotos und vor allem wieder durch diesen Paul Freeman, der sehr sich reingegraben hat, erneut untersucht. Nun meinte man natürlich da definitiv F und M zu erkennen. Auch andere Buchstaben, ja, ganze Schriftzüge wurden da teilweise erkannt. Und das ist für mich, das ist meine Meinung, eigentlich nur ein Lehrbuchbeispiel für diese Confirmation Bias.
Ja, ja. Und Mustererkennung, ne? Wir lieben das ja. Unsere Gehirne mögen das total gerne, Muster zu erkennen. Und gerade bei solchen fleckigen Wänden oder so, das ist ja wie mit dem Mann im Mond, ne?
Ja, genau.
Wenn ich da hochgucke, da sehe ich so einiges, aber das heißt nicht, dass da auch was ist.
Das Gesicht auf dem Mars.
Ja, das Marsgesicht, super Beispiel, genau.
Es wurden auch sogar die Originalfotos wieder herausgeholt, die ja noch existieren. Zitat, auf den Originalfotos seien keine Initialen an der Wand zu erkennen. Die berühmten F- und M-Bilder beruhten auf vergrößerten, artefaktbehafteten Kopien. Zitat Ende. Mhm. Das waren zumindest, ich habe jetzt nicht denjenigen herausgefunden, muss ich dazu sagen, von dem dieses Zitat stammt.
Nein, wie gesagt, ich finde, das allerstärkste Argument hier ist, dass es nie jemand aufgefallen sein soll vor Ort. Also den Ermittelnden nicht aufgefallen sein soll, dass es nicht irgendwie also besprochen wurde. Das halte ich für ein Gerücht. Das wurde alles auseinandergepflückt. Also alles besprochen. Ich weiß nicht.
Ja, und nochmal, für mich ist jetzt in diesem Zusammenhang mit dem Tagebuch nicht wichtig, ob da ein M ist, sondern ob dieser Befund vor 1992 gemacht wurde.
Ja.
Bleiben wir nochmal kurz bei Mary Jane Kelly. Ich muss jetzt immer nochmal warnen vor den Texten, die ich hier zitiere aus dem Tagebuch, weil die wirklich sehr derbe sind. Mhm. Ich versuche mal, die ganz schlimmen Begriffe wegzulassen. Der Verfasser schreibt im Tagebuch, Zitat, nichts habe ich von ihr übrig gelassen, nichts. Ich habe sie über das ganze Zimmer verteilt. Ich hatte die Zeit. Es schien mir ein Witz, als ich ihre Brüste abschnitt, sie ein Weilchen küsste. Der Geschmack des Blutes war süß, die Lust überwältigend. Ließ sie auf dem Tisch mit ein bisschen von dem übrigen Zeugs. Fand, sie gehörten dorthin. Zitat Ende. Die zeitgenössischen Tatortprotokolle zeichnen ein anderes Bild. Und auch das schreibt Shirley Harrison so, dass das nicht stimmt, was der Verfasser hier wiedergibt, denn die Verstümmelungen waren extrem, aber die Körperteile waren nicht im ganzen Zimmer verteilt, sondern lagen überwiegend unmittelbar auf oder direkt neben dem Bett und nicht halt, wie das Tagebuch suggeriert. Ja. Und der Punkt mit den Brüsten ist jetzt hier nochmal wichtig. Er sagt, er hat sie auf dem Tisch zurückgelassen. Nach den bekannten Berichten lag eine Brust unter Kellys Kopf und die andere neben ihrem rechten Fuß. Mhm. Harrison weist darauf auch hin, erklärt sie aber mit der Raserei des Täters und hält daher diese kleineren Ungenauigkeiten, wie sie sagt, für wenig überraschend.
Na, ich weiß nicht. Er weist ja nochmal darauf hin, dass er meint, die gehören auf den Tisch und so. Also das war ihm ja schon irgendwie ein wichtiger Punkt.
Korrekt.
Also ob der dann so rasend war oder... Naja, ich weiß nicht.
Ja, und es ist genau das Gegenteil, was wir eigentlich hier haben wollen würden, ne? Exklusives Täterwissen.
Mhm, genau.
Und jetzt noch ein letzter Punkt zum Mord an Kelly. Und zwar geht es nochmal um ihre Tür.
Mhm.
Der Verfasser schreibt, den Schlüssel dabei bin ich frei. Den Schlüssel dabei bin ich noch frei. Hiermit spielt er auf die Tatsache an, dass die Polizei bzw. der Vermieter McCarthy die Tür zu Kellys Zimmer aufbrechen musste. Weil der Täter ja diesen Schlüssel hat.
Ah, er meinte, er hat den Schlüssel dabei. Das ist ja ganz falsch. Es gab ja gar keinen Schlüssel.
So, Harrison schreibt dazu, Zitat, an diesem Punkt wirft das Tagebuch eine Frage auf. Die Polizei musste die Tür zu Mary Jane Kellys Zimmer aufbrechen. Alle Zeitungen berichteten, der Schlüssel wäre vor dem Mord verloren gegangen. Aber Joe Barnett sagte, er sei dann gefunden worden, womit er Maybricks Behauptung, er sei damit fortgegangen, bestätigte. Ein paar Tage nach dem Mord berichtete eine Zeitung, der Schlüssel befände sich im Besitz der Polizei. Eine vernünftige Erklärung hierfür wäre, dass Maybrick die Tür hinter sich abgeschlossen und den Schlüssel, sobald er vom Schauplatz genügend weit entfernt hatte, weggeworfen hat. Zitat Ende. Jetzt wissen wir ja, dass der Verlust des Schlüssels vor dem Mord bereits bekannt war. Ne? Das ist die Aussage von Barnett, die es dokumentiert.
Ja, das wissen wir ja.
Wir wissen auch, dass aus diesem Grund Kelly als auch Barnett immer durch diese Glasscheibe griffen.
Genau, deswegen diese eigenartige Aktion mit dem Durchgreifen durchs Fenster und so weiter. Das war ja Thema.
Mhm. Genau, aber die Tür besaß ja ein Federschloss. Das heißt, die konnte ich von innen öffnen. Wenn sie von außen zufiel, war sie dicht und man konnte sie nicht öffnen.
Ja.
Warum sollte der Täter also diese Tür abschließen und auch noch diesen Schlüssel mitnehmen?
Ja.
Also erstmal war der Schlüssel ja nicht mehr da und man musste sie auch nicht abschließen. Und dann, wenn er irgendwo diesen Schlüssel weggeworfen hätte und irgendjemand hätte irgendwo diesen Schlüssel wiedergefunden, hätte man den ja nicht identifiziert als, ach, das muss doch der Schlüssel zu Miller's Court Nummer 13 sein, den bringe ich mal zur Polizei. Also das ist alles so ein bisschen merkwürdig.
Ja, und wäre jemand damit aufgelaufen, tatsächlich, dann hätte man das sicher auch nicht unkommentiert einfach so gelassen.
Also, richtig.
Das ist ja auch, also wäre das so, was ja schon völlig abwegig ist, hätte man ja nicht erwähnt. Also nein, das ist doch Quatsch.
Sehe ich ähnlich, ja. Ja, dann haben wir noch den Knackpunkt mit der Handschrift. Haben wir denn jetzt hier auch die Handschrift von James Maybrick im Tagebuch? Das ist sehr schwierig zu sagen, denn es gibt, ich muss fast sagen, merkwürdigerweise für einen Baumwollhändler aus Liverpool sehr wenig, vor allem gesicherte Handschriftenproben.
Mhm.
Es gibt seine Eheurkunde und es gibt sein Testament.
Ja, er hat ja nicht viel selber schreiben müssen, er hatte ja für alles Angestellte. Das war ja tatsächlich so, auch in seinem Büro waren ja zahlreiche Mitarbeitende beschäftigt, die das gemacht haben, diese Korrespondenzen und Listen und was nicht alles.
Genau. Und ich habe sogar noch über eine dritte Handschriftenprobe gelesen. Und zwar hat er wohl einen Gerichtsprozess in den USA geführt. Das war jetzt nichts Wildes, das war irgendwas mit seinem Handel. Da hat er wohl auch einiges niedergeschrieben. Und mehrere bekannte Dokumenten- und Handschriftenexperten, die sich seit den 1990er Jahren mit dem Fall beschäftigen, und zwar auch aus beiden Lagern, sowohl den Skeptikern als auch den Befürwortern der Echtheit, kam zu einem negativen Ergebnis. Die Handschriften des Tagebuchs stimmen nicht überzeugend mit den bekannten Handschriften von Maybrick überein. Und ein Handschriftenexperte namens Kenneth Randall hat das Tagebuch untersucht und erklärt, dass der Stil dieser Schrift eher ins 20. Jahrhundert als in die viktorianische Zeit passe.
Ja, auch das ist ja ein wichtiger Punkt, ne? Das war ja schon sehr, also das war schon anders, die Schrift. Also man schrieb anders.
Ja, und ich finde, ein Punkt oder ein Kritikpunkt, der mir total einleuchtet und der danach vielleicht schon fast der vernichtendste Kritikpunkt ist, wenn James Maybrick wirklich der Ripper gewesen wäre, dann müsste man doch exklusives Täterwissen in diesem Buch erwarten. Zeitgenössische und vor allem unbekannte Tatdetails oder Insiderwissen oder Informationen, die vielleicht erst später bestätigt wurden. Stattdessen kriegt man ein Tagebuch und da stehen überwiegend nur Dinge drin, die bereits vor 1992 in anderen Büchern, Forschungsliteratur nachzulesen waren. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass es wieder eine Fälschung ist, aber das Tagebuch hat, ja, wie sagt man so schön, keine einzige Smoking Gun, die irgendwie vom Täter stammen könnte.
Und ich finde wirklich auch, ich meine, du hast recht, ne? Wir können jetzt nicht Gedanken lesen und wir wissen nicht, wie diese Menschen innerlich getickt haben. Aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass der Täter der Whitechapel-Morde jemand war, der sich sehr gut auskannte im East End und der nicht auffiel.
Ja.
Und James Maybrick war beides nicht. Also selbst wenn er seinen Bruder da besucht hat und mal ein paar Tage da war, der war nicht so vertraut mit dieser wirklich verwirrenden Gegend, dass der als total ortskundig gelten könnte. Und er war auch sicher nicht so, dass er nicht auffiel. Also ich meine, vielleicht hat er sich ja verkleidet, aber ich glaube es nicht.
Aber Nina, er passt doch so schön in das Bild, was wir heute vom Ripper haben.
Das stimmt. Darin passt er fantastisch.
Wenn wir Fotos von James Maybrick sehen, er hat dann meist den Zylinder auf. Er wirkt wie der Gentleman aus dem West End.
Herrlich, mit dem Schnäuzer. Mhm. Das stimmt total. Also sein Bild ist das Idealbild von Jack the Ripper, was ja nun auch ein bisschen verdächtig ist, finde ich. Und er ist halt einfach eine Persönlichkeit, die man kannte zu der, also nicht zu der Zeit, sondern aus der Zeit. Es ist wieder so jemand. Und darum, dass jetzt ausgerechnet das Tagebuch auch noch aus Liverpool stammt, also das finde ich schon auch ein bisschen witzig, weil, also ja gut, du kannst jetzt immer mit dem Argument kommen, ach ja, da war ja die Großmutter von dem so und so und deswegen. Aber diese Dinge, die wandern ja auch, das wissen wir ja. Mit Familien und so weiter. Und in Liverpool ist einfach diese Maybrick-Geschichte so bekannt. Und dann ist es Liverpools Jack the Ripper, halt Maybrick. Das leuchtet mir total ein. Übrigens, wenn ich einen Maybrick verdächtigen würde, dann würde ich lieber Michael Maybrick verdächtigen. Der ist mir wirklich sehr suspekt. Ein ganz unangenehmer Typ.
Ja, sagen wir mal so, er hat Songs geschrieben mit sehr merkwürdigen Titeln.
Ja, und er war auch einfach ein unangenehmer Mensch. Übrigens gibt es auch da ein Buch, das ihn ins Zentrum stellt und sagt, er wäre Jack the Ripper gewesen. Und zwar von Bruce Robinson. They All Love Jack. Also wer das mal lesen möchte, ich habe das schon bei Früher war mehr Verbrechen gesagt, das ist ein äußerst wütendes Buch. Es hat irgendwie Spaß gemacht, das zu lesen, weil er so wütend ist die ganze Zeit und diese Taten machen einen ja irgendwie auch wütend. Und er auch sich so ein bisschen aufregt über diese Tätersuche und so. Also es ist schon auch ein bisschen lesenswert.
Ich freue mich jetzt schon auf deine Folge dazu.
Ja, genau. Also sagt doch mal, ob ihr Lust habt, auch noch die Theorien zu Michael Maybrick zu hören. Das ist auf jeden Fall auch spannend. Aber ich finde, wie gesagt, er ist als Täter fast einleuchtender als James, der ja wirklich auch, wie gesagt, er war nicht nur drogenabhängig, er war auch Hypochonder. Er hatte ständig Angst, dass er sich irgendwo eine Vergiftung, eine Infektion, eine was auch immer zuzieht. Dass der jetzt da in irgendwelchen, ihr wisst, was ich meine, sich beschmiert und so, das halte ich wirklich für ein Gerücht. Auch wenn ich nicht Gedanken lesen kann. Das ist so ein bisschen weit hergeholt.
Ja, also ich muss sagen, ich finde, das Tagebuch scheint erstaunlich viele Rätsel auf einmal lösen zu wollen. Ne? Mhm. Wir haben die Motivation des Mörders, die Opferwahl, warum er gerade die armen Frauen im East End wählt. Wir haben, und auch da wieder, ne, es wird wieder nur über Prostituierte gesprochen. Ja. Da werden im Tagebuch, da sind natürlich alle Opfer Prostituierte. Die Eskalation der Taten, das Ende der Mordserie, warum es gerade aufhört, das ist schon alles sehr auffällig, dass es so wirklich peu à peu zurechtgelegt wirkt.
Ja, da gebe ich dir total recht.
Das hört sich jetzt schon so an, als würden wir abbinden wollen. Die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende. Denn plötzlich taucht ein zweites Objekt auf. Und das soll den ganzen Fall nochmal wieder verändern. springen wir kurz nochmal einmal zurück in unserer Timeline. Nachdem sich Michael im März 92 bei dieser Londoner Literaturagentur erstmals gemeldet hat und die Story so langsam in der Öffentlichkeit enthüllt wird und die Medien Fahrt aufnehmen, meldet sich im Juni 1993 bei diesem Verleger Robert Smith, der das Tagebuch ja auch heute noch hat und der das dann im Oktober auch veröffentlichen sollte, ein gewisser Albert Johnson. Mhm. Albert Johnson ist ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter aus Wallasey, auch das liegt bei Liverpool, und er präsentiert eine alte goldene Taschenuhr. Diese soll er bereits im Juli 1992 bei einem Juwelier in Wallasey gekauft haben. Und ja, diese Uhr hat ihn wohl schon länger im Schaufenster des Juweliers fasziniert und er wollte sie dann als Wertanlage für seine Enkelin kaufen, für 225 Pfund. Die Uhr ist dann auch schon einige Monate in seinem Besitz und dann zeigt er sie einem Kollegen und der schaut sich die unter sehr starkem Licht an oder unter sehr gutem Lichteinfall und ihm fallen dabei kleine, ganz feine Ritzungen auf der Innenseite des Gehäuses auf. Also die sind wirklich so fein, dass man sie mit bloßem Auge kaum erkennen kann. Wir versuchen da mal Fotos von bei Instagram auch zu posten. Mhm. Diese Gravuren lässt Johnson daraufhin unter einem Mikroskop untersuchen und findet Folgendes eingeritzt. Zum einen I am Jack, dann J. Maybrick und verschiedene Buchstabenkombinationen, die sich als Initialen der kanonischen fünf Opfer zuordnen lassen. Und zwar einmal M.A. für Mary Ann Nichols, A.C. wie Annie Chapman, E.S. wie bei Elizabeth Stride, C.E. wie bei Catherine Eddowes und M.J.K. wie bei Mary Jane Kelly. So. Jetzt haben wir also das Tagebuch, das James Maybrick als Ripper bezeichnet und wir haben jetzt eine Taschenuhr, in dem Maybricks Namen steht und der Schriftzug I am Jack. Wenn jetzt wirklich beide Gegenstände echt wären, dann würden sich diese gegenseitig stützen.
Stimmt.
Ja, aber anders als das Tagebuch wurde die Uhr jetzt erstmal nie allgemein von der historischen oder sagen wir mal kriminalhistorischen Forschung als ernsthafter Beweis für Maybricks Täterschaft akzeptiert. Denn die Uhr tauchte schnell auf, nachdem das Tagebuch bereits in Fachkreisen bekannt geworden war. Und James Maybrick auch als möglicher Ripper diskutiert wurde. Jetzt ist die Frage, hat irgendjemand die Uhr nachträglich graviert oder könnte man schon sagen präpariert, um diese Tagebuchgeschichte zu stützen? Die Uhr wurde jetzt auch mehrfach untersucht. Und besonders bedeutend ist dann wohl sicherlich die Untersuchung von einem Dr. Stephen Tergoes, die vom damaligen Institute of Science and Technology der Universität in Manchester durchgeführt wurde. Und sein Fund war, finde ich, bemerkenswert. Denn er schreibt, dass die Gravuren älter zu sein scheinen als viele andere Gebrauchsspuren im Gehäuse. Mhm. Dann sind auch die Kanten dieser Ritzungen, die zeigen Abrundungen, was für eine Abnutzung spricht. Also längeren Gebrauch, nachdem diese Ritzung eingeführt wurden. Und in diesen befanden sich auch kleine Metallpartikel, was auch auf eine längere Alterung hindeutet. Er schrieb allerdings auch ausdrücklich, die Untersuchungen beweisen nicht das Alter der Gravuren. Sie liefern lediglich keine Hinweise auf eine moderne Herstellung.
Ja.
Später untersuchte auch ein Dr. Robert Wild von der Universität Bristol die Uhr und auch er kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Die Gravuren seien wahrscheinlich nicht erst kurz vor ihrer Entdeckung entstanden, aber auch er schloss eine Fälschung nicht vollständig aus. Jetzt fragten sich die Kritiker natürlich, wie wahrscheinlich ist es, dass unmittelbar nach dem Auftauchen des Tagebuchs zufällig noch ein zweites Objekt mit derselben Geschichte auftaucht.
Ja, finde ich auch merkwürdig.
Ja, und hier haben wir auch wieder mal das Problem der Provenienz. Mhm. Also es existiert keine dokumentierte Besitzkette, die die Uhr vom 19. Jahrhundert bis zum Verkauf durch den Juwelier an Albert Johnson irgendwie nachvollziehbar macht. Wir haben auch hier nur wieder eine geografische Nähe zu Liverpool. Das heißt, wir kennen den Juwelier, wir kennen Albert Johnson und wir kennen den Zeitpunkt des Kaufs. Und das ist leider keine Provenienz.
Nee.
Auch wo die Uhr irgendwie die 100 Jahre zuvor waren, ist halt völlig unbekannt. Also die Datierung ist nicht eindeutig.
Mhm.
Die Gutachter sagen nicht, die Gravuren stammen von 1888, sondern sie sagen, wir sehen keine eindeutigen Anzeichen dafür, dass sie erst wenige Jahre alt sind.
Ja, gut.
Aber ich finde die Uhr trotzdem interessant, denn sie ist zwar kein Beweis, sie löst das Rätsel also auch nicht, aber sie vergrößert es wieder.
Ja, das stimmt.
Es stehen zwei unabhängige Artefakte mit derselben Geschichte nebeneinander.
Ja, und ich finde es trotzdem irgendwie auch bemerkenswert. Ich bin hier heute irgendwie die dauernd total skeptisch ist. Also vielleicht würde es auch viel Spaß machen, das einfach mal anzunehmen.
Scully.
Genau, ja, so ist es nämlich, genau. Warum ritzt man das in seine Taschenuhr? Das ist jetzt doch mal so eine Frage, oder die man stellen darf. Beim Tagebuch würde ich das ja noch verstehen. Okay, du, es ist für dich privat, du versteckst das irgendwie unter deinen Bodendielen und so. Aber diese Taschenuhr, da ist doch die Gefahr auch groß, dass du das irgendwie entdeckst. Also ich weiß nicht.
Ich kann dir die Frage nicht beantworten, aber mir fällt es halt auch schwer, mich in einen drogenabhängigen, psychopathischen Serienmörder zu versetzen.
Ja, aber vielleicht ist der Täter ja nicht drogenabhängig. Es ist egal. Also mir ist dieser Punkt, dass du das in deine Taschenuhr ritzt irgendwie. Und er war ja nicht abhängig von Drogen. Wir sagen das immer, aber das waren ja keine bewusstseinsverändernden Drogen, die einen irgendwie abfahren lassen. Das waren halt nach und nach Vergiftungen, die er sich zugefügt hat. Aber deswegen hatte er nicht, ja, blaue Engelchen gesehen oder so. Also der wusste schon noch, was er tat. Und das halte ich für, aber wie gesagt, ein Beweis ist es natürlich nicht, dass es falsch ist, ne? Es kann trotzdem sein. Also ich meine, Menschen tun allerlei Dinge und ich meine, wer bin ich, das zu beurteilen? Trotzdem finde ich es irgendwie eigenartig, das ausgerechnet in so eine Uhr zu ritzen und dann auch noch die Initialen. Also,
Es ist halt kurios. Die Geschichte hat sich eins zu eins wiederholt. Ja. Tagebuch hat ein Provenienzproblem, die Uhr ebenso. Tagebuch lässt sich nicht eindeutig datieren, Uhr ebenso. Beide Objekte liefern interessante Indizien, keine ist ein eindeutiger Beweis. Mhm. Und vergrößert das Rätsel halt. Und das war es im Grunde auch, ne? Also über 30 Jahre nach dem Auftauchen dieses Tagebuchs, in Anführungsstrichen, ist es vielleicht das, vielleicht ist es das einzig bekannte Dokument, das tatsächlich von Jack the Ripper stammt, aber vielleicht ist es auch eine der besten und raffiniertesten literarischen Fälschungen des 20. Jahrhunderts.
Ja.
Sicher ist nur, das Tagebuch machte James Melbrick zu einem der bekanntesten Ripper-Verdächtigen, obwohl sein Name vor 1992 nie im Zusammenhang mit dieser Mordserie aufgetaucht ist.
Das stimmt. Und wenn man heute nach ihm sucht, dann ist das auch eine der ersten Sachen, die auftaucht, ne? Also beschäftigt man sich mit James Maybrick, dann liest man überall, er ist einer der wahrscheinlichsten Ripper-Verdächtigen.
Ja, und es wird immer noch drüber gestritten. Mhm. Die Foren sind noch voll mit Diskussionen über Tinten, Handschriften, Uhren, Elektriker, Familiengeschichten, ne? Und alle stattlichen Erklärungen. Und
ja. Hat eigentlich die Maybrick-Familie oder die Nachfahren derer mal irgendwas dazu gesagt?
Da habe ich nichts zugefunden, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt, muss dazugeben, aber auch nicht wirklich nachgesucht. Wäre nochmal interessant.
Naja, das wäre sicherlich öffentlich geworden im Zuge dieser ganzen Tagebuchgeschichte. Hätten die jetzt da eine Stellungnahme abgegeben, das denke ich schon. Mhm.
Wir sind damit am Ende. Ich möchte aber gerne noch ein paar letzte Worte über Shirley Harrison verlieren, weil ich das nochmal wichtig finde. Wir haben ja schon über Russell Edwards mal gesprochen mit dem Eddowes-Schal. Mhm. Und da war ja so ein sehr fader Beigeschmack dabei, dass er immer wieder diese Story hochholt, um da irgendwie auch Geld rauszuschlagen. Und Shirley Harrison, die übrigens, während ich diese Folge recherchierte, wir nehmen gerade am 7. Juli auf, sie ist am 8. Juni, also jetzt vor ziemlich genau einem Monat, im Alter von etwa 90 Jahren gestorben. Und sie blieb bis zuletzt bei diesem Tagebuch und hat sich damit auch wirklich jahrzehntelang weiter beschäftigt und hat immer wieder überarbeitete Auflagen natürlich ihres Buches veröffentlicht und verteidigte auch die Möglichkeit der Echtheit bis zu ihrem Tod, weil sie einfach davon überzeugt war, dass sich eine moderne Fälschung nicht schlüssig nachweisen ließe. Und viele Forscher, auch diejenigen, die das Tagebuch für eine Fälschung halten, beschreiben Shirley Harrison als sehr freundlich, offen. Sie war immer sehr gesprächsbereit. Sie hat sich alles angehört. Also ihr journalistischer Ansatz blieb da. Sie war jetzt kein Verfechter, die sagte, das Tagebuch ist eindeutig echt und ich schlag da noch das absolute Geld raus, sondern sie hatte eine Position eingenommen und wartete, in Anführungsstrichen, auf die Beweise für eine Fälschung. Und die waren aus ihrer Sicht nicht gegeben.
Ja, es ist ja auch so, ich meine, im Grunde kann man ja auch diese Position einnehmen. Ich bin ja jetzt eher ein skeptischer Mensch, von daher werde ich immer erst mal schauen, ob da was dran ist. Aber ich meine, ich verstehe sie auch schon. Und natürlich kann man das nicht beweisen, dass es eine Fälschung ist, aber es ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu beweisen. Es ist andersrum die Aufgabe zu beweisen, dass es keine Fälschung ist.
Richtig.
So rum funktioniert's. Und auch das ist nicht gelungen. Und solange das nicht gelungen ist, ist es eben nun mal nicht bewiesen.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich wollte nur einmal noch jetzt sagen, dass sie auch unter allen Forschenden in diesem Gebiet immer sehr positiv beschrieben wird und sehr nett beschrieben wird und dass ihr Verlust von allen Seiten, sowohl Befürwortern als auch Skeptikern, sehr betrauert wird. Und das fand ich, ist nochmal ein sehr, hat so eine versöhnliche Note jetzt unter diesem ganzen Hin und Her.
Ja, ich finde auch, im Gegensatz zu anderen, wie zum Beispiel Russell Edwards, habe ich hier auch nicht den Eindruck, dass es darum ging, jetzt möglichst viel Profit rauszuschlagen. Vielleicht von den ursprünglichen Findern, aber auch da, ich meine, da hat sich ja später auch nicht unbedingt Gutes für sie draus entwickelt. Also das würde ich jetzt nicht unterstellen, was auch immer dahinter steht. Und ja, vielleicht ist es ja echt, aber für mich ist das nicht bewiesen und für mich spricht wirklich vieles dagegen. Und ich finde es halt auch wirklich markant, dass es diesen sehr, sehr großen Kriminalfall gibt, der sich um James Maybricks Tod dreht und dass jetzt ausgerechnet diese Person Jack the Ripper gewesen sein soll. Ich weiß nicht. Was nicht heißt, dass es unmöglich ist. Ihr habt unsere Argumente dafür und dagegen gehört und dürft euch selbst ein Urteil bilden, weil wie gesagt, in diesem Fall, nun ja, es ist weder das eine noch das andere bewiesen.
Ja. Also für mich steht dieses ganze Tagebuch und diese ganze Diskussion darum sehr repräsentativ überhaupt für die gesamte Ripper-Forschung. Denn ich habe nochmal gemerkt, je intensiver ich mich jetzt damit beschäftigt habe, desto weniger scheint man am Ende wirklich sicher zu wissen.
Ja, das stimmt.
Und das ist es ja auch, was immer wieder für Diskussionen und neues Anfachen von Diskussionen sorgt.
Ja, genau. Wie gesagt, manche Dinge muss man vielleicht auch gar nicht wissen. Also ob es jetzt dieser oder jener Täter war, ist ja vielleicht gar nicht das Wesentliche daran. Schwierig wird es halt in den Momenten, wo man Äußerungen tätigt oder wo man vielleicht anderen Menschen wehtut mit dem, was man tut. Und ja, dieses Tagebuch ist vielleicht nicht das Schlimmste, was passiert ist im Zusammenhang mit dieser Geschichte. Ich finde es immer dann schwierig, wie gesagt, wenn da auch Profit rausgeschlagen wird oder zumindest auch die Absicht besteht, Profit daraus zu schlagen und diese Geschichte auszuschlachten.
Genau. Im Gegenteil, man hat eher den Eindruck, dass es mehrere Verlierer sogar noch bei dieser Geschichte gab.
Richtig, ja. Ja, eigentlich ist es eine ziemlich traurige Geschichte, ne? Wie sowieso auch die Geschichte von James Maybrick.
Ja.
Und seiner Frau Florence und überhaupt. Also das ist eigentlich überhaupt gar keine schöne Geschichte.
Nein.
Nichts an der Geschichte heute ist schön.
Ja, damit entlassen wir euch jetzt auch.
Ja, in diesem fröhlichen Sinne bleibt uns nichts weiter, als euch einen schönen Abend, einen guten Morgen oder einen schönen Mittag zu wünschen, wann auch immer ihr uns hört.
Schreibt uns gerne, was ihr von der Folge haltet oder besser gesagt von dem Fall und dem Tagebuch.
Ja, genau.
Schickt uns auch weiter gerne Vorschläge zu spannenden Themen oder was euch so umtreibt.
Genau, meldet euch gerne. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Die Kanäle kennt ihr ja. Und wie immer verlinken wir euch natürlich die Quellen zur heutigen Folge in den Shownotes. Schaut da also gerne rein. Und da findet ihr auch einen Link zur Früher war mehr Verbrechen-Folge über Florence Maybrick. Das ist nämlich wirklich ganz interessant.
Und zu unserer Kaffeekasse. Vielen Dank auch nochmal an all diejenigen, die uns einen Kaffee spendiert haben oder ein kleines Geburtstagsgeschenk von der letzten Folge dagelassen haben. Das ist wirklich super lieb und da freuen wir uns immer sehr drüber.
Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Und ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal, ne?
Das machen wir. Ich freue mich drauf.
Ich auch. Macht's gut und bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.